Noel Bruton, Mitglied des Entwicklungsarbeitsstudios. Rhiannon kommt gleich. Willkommen bei T. Prideri, der wahnsinnige, aber schon seit langem toten Zauberer Clwyd Kilcoyd wartet auf dich.
Und probably just saying, welcome to the Adventure Treff Podcast. Or here's the Adventure Treff.
Welcome to the Adventure Treff Podcast.
Hilarious!
Hey!
Adventure Treff!
Der Podcast.
Ja, liebe Adventure Treff-Leser, der dritte Podcast in Folge, diesmal vom Donnerstag von der Gamescom 2009 von Köln. Vielen Dank an Noel Burton für die tolle. Ich bekomme gerade ein Zeichen, wie heißt er?
Bruton.
Noel Bruton von den Arbeitsstudios für die tolle Moderation. Wir haben nicht verstanden, was es bedeuten soll, aber ist cool. Und wir sind hier in einer etwas größeren Runde. Eine Person fehlt, das ist Gianni. Aber dafür haben wir Zuwachs bekommen um zwei weitere Stargäste hier bei dem Podcast von AdventureTreff.de. Und ich stelle vielleicht erstmal die Gäste vor und ich mache mal Ladies First. Wir haben hier eine Foren-Userin von uns. Und vielleicht kannst du dich mal selbst vorstellen. Du bist die?
Ira.
Und du heißt im Forum?
Ira.
Ja, die ist da. Mal gucken, die hat sich die Publikumszahlen ein bisschen angeguckt. Vielleicht kann ich nachher was dazu erzählen. Und wir haben einen weiteren Stargast bei uns. Und das ist eine ganz große Größe. Und wir sind sehr froh, dass er heute da ist.
Wir sind alle sehr froh.
Und er sitzt hier und er grinst und hat ein Bier in der Hand. Und das ist, stell dich vielleicht mal das vor.
Ja, hallo, hier ist Metagames aus dem Forum. Ich heiße Carsten Fichtelmann und bin Geschäftsführer von Dedelic.
Dedelic.
Nicht Dedelic.
Gut. Der Rest der Gruppe, die kennt ihr ja bereits, aber wir stellen sie trotzdem mal vor. Wir gehen wie immer gegen den Uhrzeigersinn und ich fange zu meiner Linken an.
Ich bin wieder das Jan Schneider.
Benjamin Graffelf Braun.
Ingmar Böke.
Michael Neonstein.
Und ich bin Sebastian Bastian 07 Grünwald. So, heute war Donnerstag, der erste Tag, wo auch Publikum auf der Messe war. Ich fand es relativ voll übrigens.
Es war wahnsinnig voll.
Wie ging es euch so?
50.000. Also ja. Es gibt ja keine offiziellen Zahlen. Mhm. Die Messe Köln hat so eine Grundregel, dass die erst am Sonntag offiziell Zahlen verraten. Der Gamesmarkt, also das offizielle berichtende Magazin, weiß auch keine Zahl. Aber ich habe gehört, es sollen 50.000 gewesen sein. Das ist 20% mehr als donnerstags in Leipzig.
Sind wir sehr gespannt, wie das jetzt morgen wird.
Das heißt, es geht auf die 250.000 zu.
Kann sein.
Die sich alle samstags knubbeln werden.
Heute war ja in Köln hitzefrei. Ich glaube, das passiert, wenn um 10 Uhr mehr als 27 Grad sind. Das, ich glaube, jetzt sind gefühlt noch irgendwie 43 Grad hier im Zimmer. Einige sind schon einigermaßen entblößt. Nein, nicht ganz. Aber es ist immer noch sehr warm, die Fenster sind offen. Und man hat das Gefühl, irgendwie in Südspanien zu sein.
Sollen wir die Fenster eigentlich zumachen, damit es
nicht so ist? Wir
können die Fenster zumachen.
Ja, wir machen die zu.
Ihr redet so lange weiter.
Wir reden einfach weiter. Ich finde es toll, dass wir das so spontan alles machen. Ja, da sind wir sehr gespannt, wie das morgen ist. Aber jetzt reden wir vielleicht erstmal von heute oder von gestern eigentlich ja schon.
Es ging los mit Sony.
Da warst du, Jan?
Da war ich. Wir hatten nur einen Platz bekommen, deswegen musste ich das alleine machen. Und ich habe Heavy Rain gesehen, so heißt das Spiel. Es heißt nicht Heavy Metal.
Es heißt?
Heavy Rain.
Gut gelernt.
Muss ich mir erst einprägen, aber ich kriege das hin.
Ja.
Das war eine Präsentation, da haben wir 45 Minuten lang eine Szene gesehen, in der man als Ethan, das ist ein Vater, der ein Kind verloren hat und noch ein weiteres Kind hat. Man muss sich als Ethan um sein Kind kümmern, man muss ihm was zu essen machen, man kann ihm was zu essen machen, man muss nicht. Man kann ihm bei den Hausaufgaben helfen, man muss auch das nicht tun. Man kann sich um den Haushalt kümmern, man kann rausgehen in den Garten und Basketball spielen. Man kann ganz viele Dinge tun, die man alle nicht tun muss. Man kann einfach sich ins Bett hauen und sagen, der Sohn, der wird schon irgendwie klarkommen. Und je nachdem, was man macht, geht die Szene dann unterschiedlich aus. Entweder hat der Sohn einen plötzlich ganz lieb oder der Sohn hat einen nicht ganz lieb. Was aber der Kernpunkt in dieser Szene war, ist die Emotionalität. Man kriegt nämlich mit, dass dieser Vater seit dem Unfall seines ersten Kindes, sehr gebrochen ist. Und immer wenn er irgendwelche Objekte sieht, die ihn an die Vergangenheit erinnern, dann kommen diese Großaufnahmen von dem Gesicht, wo man an ganz subtilen Feinheiten erkennen kann, wie scheiße es dem Typen geht. Und er beißt sich auf die Zähne und leichte Wangenmuskelbewegungen deuten eben an, dass es ihm überhaupt nicht gut geht, aber es sind keine großen Basti, es geht's auch nicht gut.
Mir geht's sehr gut.
Es sind keine großen Bewegungen. Also es ist Wahnsinn, was die mit den Gesichtern machen können. Und ein ganz besonders cooler Effekt in dieser Pressekonferenz oder Roundtable, wie es da hieß, nach 45 Minuten sagte David Cage dann, ja, und jetzt habe ich noch eine Überraschung, hier kommt Ethan. Dann ging die Tür auf und Ethan kommt rein. Denn alle Figuren sind gecaptured, sind abfotografiert und eingescannt, 3D eingescannt.
Das ist ja auch das große Stammbein von Quantic Dream, ne?
Ja, das Motion Capturing.
Das ist ein eigenes großes Studio.
Ja. Mhm. Und dann kam dieser Schauspieler rein, der eben genauso aussieht wie die Figur im Spiel und genauso spricht, weil er seine Stimme eben auch hergibt und hat dann zusammen mit David Cage Fragen beantwortet. Das war dann nicht so gehaltvoll. David Cage hat nochmal erzählt, sein Konzept, was wir dann im Preview auch nochmal genauer erörtern werden. Und der Schauspieler hat ein bisschen erzählt, wie das ist, in so einem Motion Capturing Studio Schauspielern, sagt man das.
Ja.
Ja.
Ist okay.
Und das war auf jeden Fall sehr spannend. Und es gibt noch eine Geschichte in diesem Zusammenhang, die sehr witzig ist. Wenn auch. Also sie ist sehr witzig, weil sie sehr peinlich ist. Und
für uns.
Für uns. Also für mich.
Für mich irgendwie auch, ja.
Für dich irgendwie auch, aber für mich ganz besonders. Denn.
Wir haben letztes Mal schon erzählt.
Wir haben sie letztes Mal schon angefangen zu erzählen, aber es gibt noch einen ganz
neuen Aspekt. Das Sahnehäubchen oben drauf.
Ja. Es gab ja am Mittwochmorgen die Gelegenheit für uns. Jeong, Nachname vergessen, zu interviewen,
ja.
Die ganz spontan sich ergeben hat, weil wir in den Publikumshallen am Sony-Stand waren und er zufällig da stand und wir zufällig gerade die Kamera ausgepackt hatten und es war eine völlig spontane Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Wir waren scheiße nervös und ich habe ihn erstmal angesprochen auf sein Spiel Heavy Metal, was sich als falsch herausgestellt hat.
Ich habe die Kamera währenddessen demoliert.
Basti hat unmittelbar vor dem Interview die Kamera auf den Boden geworfen.
Ja, ich habe eigentlich das ganze Stativ explodieren lassen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber.
Ja, und wir haben uns die ganze Zeit irgendwie peinlich unterhalten, aber zum Glück kann er ja kein Deutsch.
Ja.
Das wäre peinlich, wenn er Deutsch könnte.
Ja, wenn er uns verstanden hätte.
Ja, wenn der uns verstanden hätte. Ja, und heute in der Präsentation spricht er astreines Deutsch. Ja. Und ich wollte eigentlich aus dem Fenster wieder Richtung Messe fliegen. Ja, gut. Das war mein Sony-Termin heute. Aber während ich bei Sony war, habt ihr euch getroffen mit Noel Bruton, den wir eben schon gehört hatten.
Ja, wir haben ihn mehr eingefangen eigentlich. Also er lief so am Eingang der Halle rum und dann haben wir den einfach mitgenommen und in den Außenbereich dann da waren so schöne Sesselgruppen aufgebaut, so auf Sand mit schönen Pflanzen drumherum und chilliger Musik. Und da hat er uns dann interviewt. Also, der Plan war eigentlich, dass wir ihn interviewen, aber er hatte unheimlich viele Fragen an uns und die haben wir ihm dann erstmal beantwortet. Es war halt so, dass er mit Rucksack unterwegs war. Er hatte keinen Stand gehabt, der Noel Bruton. Der war mit seinem fertigen Spiel Rhiannon angereist und hatte auch schön sein Rhiannon September 2009 T-Shirt an, damit das auch jeder sieht, und war dann unterwegs, um das Ding an den Mann zu bringen. Es war toll, es war ein sehr sympathischer Mann, also wirklich netter Typ. Wirklich netter Typ.
Ja. Ja. Man kann vielleicht dazu sagen, es war ja schon mal unter einem Publisher unter Vertrag.
Richtig.
Lighthouse Interactive.
Er war bei Lighthouse, ja.
Die ja nicht mehr sind.
Die nicht mehr sind.
Und man kann, glaube ich, verraten, was der aktuelle Plan ist, oder? Da hat er es gesagt, das ist ja.
Ja, nicht so ganz wirklich, ja. Weil so ganz unter Dach und Fach ist es nicht. Sein okay, Plan ist, dass das Spiel im September in der Box in Deutschland richtig, auf ja. Deutsch erscheint.
Okay, das können wir sagen.
Genau. Das können wir also, sagen
das, auf das jeden Spiel Fall. Das Spiel wird verfügbar sein. Also alle, die das Spiel im Auge behalten, hatten schon, genau. Die können jetzt demnächst zuschlagen.
Und es gibt bald auf der Seite mehr zu erfahren zu dem
genau,
Spiel.
Genau, genau. Also auf unserer Seite auch.
Genau.
Genau. Ja, recht viel mehr kann man da gar nicht sagen, weil es war echt ein netter Typ. Ja. Das war unglaublich interessant, weil er sehr deutlich auf unser Feedback reagiert hat. Das fand ich sehr interessant. Also es gab plötzlich einen guten Dialog, wo man gemeinsam Ideen ausgearbeitet hat. Und das fand ich interessant. Das war mal so ein bisschen Abstand auch von der normalen Pressearbeit, wo man nur aufnimmt, sondern man konnte auch mal sich einbringen.
Neuigkeiten gab es noch zu seinem nächsten Titel. Er hat noch ein bisschen was über Coven erzählt. Coven ist sein nächster Titel, den wird er jetzt anfangen oder hat auch schon damit angefangen. Da wird er dann auch im Gegensatz zu Rhiannon zum ersten Mal Charaktere einsetzen, mit denen man in Dialog treten kann. Genau. Das gab es bei Rhiannon noch nicht. Das ist ein rein auf Atmosphäre- und Horror-basierende Titel.
Genau. Also wirklich in Ego-Perspektive?
In der Ego-Perspektive, der nur durch Sound und Bilder wirkt eigentlich und keine Interaktion braucht. Das wird bei Coven auf jeden Fall anders. Aber da wissen wir auch noch nicht, wann es kommt. Und ja, auch nicht, ob
wir wissen
hier
ein paar Details, die werden wir in einem Preview vielleicht noch verwursteln. Es wird auf alle Fälle eine Vergangenheitsgeschichte geben, auch sehr Mystery-like wieder.
Es wird wieder ein realer Ort sein.
Ein realer Ort.
Und der wird etwa, der reale Ort von Coven ist 15 Meilen vom realen Ort von Rhiannon entfernt. Das wissen wir auch schon. Beides spielt in Wales.
Und Berlin im Zweiten Weltkrieg kommt vor.
Und Berlin im Zweiten Weltkrieg.
Das klingt doch alles schon ganz
spannend. Und es bezieht sich auf Gegebenheiten im 17. Jahrhundert.
Richtig, also er hat ganz viel dazu gesagt. Das klingt sehr, sehr spannend. Wintermute als Engine.
Ja.
Kann man noch sagen, technisch.
Wieder.
Ist ja mittlerweile gängig. Oder
kann man machen. Ja. Also wir haben ja anderthalb Ritter auf Wintermute umgesetzt. Das Gute ist, man hat eine relativ abgesicherte Entwicklungsumgebung. Man kann zwar nicht alles damit machen, aber man kann sehr, sehr solide, gute Spiele damit machen.
Mhm. Und kostet nichts.
Kostet nichts, ist ja auch gut, ja. Ich muss noch eine Sache ergänzen zu Heavy Rain.
Ja, ja, da wollte ich sowieso noch
mal. Es gab ja eine Keynote auf der GDC.
Ja.
Ich glaube, es war auch David Cage.
Bin richtig, mir richtig.
Und ist es schwierig zusammenzufassen, weil es in anderthalb Stunden der erzählt hat. Aber alle seine Thesen treffen ungefähr auf 95% auf das zu, was wir bei Dedelic machen. Und er hat halt irgendwie im Klartext erzählt, dass ja Hollywood auch anders funktioniert und wie Filme erzählt werden und dass die Games-Industrie halt irgendwie im Prinzip ja seit 20 Jahren die gleichen Spiele macht und dass die normalen Spiele halt irgendwie Spielzeug sind und dass das, was er macht, halt eher Kultur und Kunst ist. Und bei unseren Spielen, also insbesondere den letzten beiden, Edna und Whispered World, ist das irgendwie auch so, dass wir eher versuchen, das Ganze auf einem anderen Level zu bringen. Und da haben wir uns halt sehr, sehr stark wiederentdeckt. Nur, dass unsere Spiele halt leider nicht so viel Budget haben wie sein Titel. Aber da kann man auch nur hoffen, dass das halt funktioniert, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Und Emotionen darzustellen ist halt echt schwierig, aber da kann man ihm nur wünschen, dass das halt sehr gut gelingt und dass auch das wieder ein Durchbruch sozusagen vom Adventure-Spiel vielleicht auf höherem Level halt einfach ermöglicht.
Ist PS3 die richtige Endkonsole dafür? Oder ist es egal erstmal?
Sie ist sicher gewählt worden, weil sie einfach die größte Power hat.
Ich glaube, sie ist gewählt worden, weil es jetzt ein Sony-Exclusive-Titel ist.
Ja, natürlich. Nee, ich meinte das unabhängig davon. Also erreicht man da genau
diese... Wann kommt der Titel denn raus?
Gute Frage.
Das war ganz toll.
Das ist immer noch für Q1.
Q1 2010.
Das muss ja nicht so bleiben.
Also was ich eher meinte, ist die Klientel wirklich da, wo man das Marketing so machen kann, wo man sagen kann, ja, die kaufen das auch alle? Also ich würde mir jetzt keine PS3 für Heavy Rain kaufen, die sind mir zu teuer dafür. Ja? Also wenn sie günstiger, würde ich es vielleicht tun. Aber die Frage ist...
Ich würde sie mir kaufen.
Ja?
Du würdest sie kaufen.
Also und das ist ja eigentlich so die Aussage von den Leuten, die das wirklich ja
du hast als Kunde... Du hast es angespielt, oder? Du hast es angespielt. Ja.
Und?
Gib uns nochmal ein Live-Album.
Also mir hat es sehr gut gefallen, also... Die Grafik ist wahnsinnig toll. Also vor allen Dingen auch richtig auf einem großen Bildschirm, total scharf. Ja, es ist ein bisschen. Also ich komme mit der Steuerung halt noch nicht so zurecht, weil ich einfach Adventures nicht auf der PlayStation spiele, aber das ist ja einfach nur Übungssache. Und ja, also ich habe zwei ganz andere Szenen gespielt, als jetzt Jan eben erzählt hat. Ich habe einmal eben eine ganz normale Kiosk-Szene, wo der Wärter da, der Verkäufer überfallen wird und ja, ich bin beide Male sofort auch erschossen worden, also einfach, weil ich die Steuerung noch nicht drauf hatte, also deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber...
Aber erschossen zu werden ist ja auch kein sterben. Game Over.
Nee, es gibt ja vier Charaktere.
Es gibt vier Charaktere und wenn zwei davon sterben, dann hat man halt ein Ende, wo zwei davon noch...
Über Obscur zum
aber
Beispiel.
Aber bei wenn alle vier tot sind, dann ist es schon zu Ende, oder?
Ja, dann ist das eben das Ende der Geschichte.
Ja.
Dann ist die sehen das nicht als Game Over, die sehen das als, das ist halt so endet die Geschichte.
Ja.
Also das ist so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist ein Titel, der für dich dann auch einen Konsolenkauf rechtfertigt, also, unter Umständen.
Klar, ich muss ja erstmal noch ein bisschen gucken, wie...
Ja, ja.
Also ich finde, es macht einen sehr spannenden Eindruck. Tolle Atmosphäre, schöne, ja. Ich
bin da sehr gespannt, was das für eine Auswirkung hat. Weil das ist ja eigentlich schon der große Launch-Titel nochmal noch für die PS3, oder? Es gab nicht so viel davor.
Und die Frage, die man sich auch stellen kann, ist, sagen wir mal, das Spiel wird jetzt ein riesiger Erfolg. Könnte man auf den ersten Blick sagen, könnte sich sehr positiv auf Adventures auswirken. könnte aber vielleicht auch so ein bisschen so eine Umkehrwirkung haben, weil man auf einmal Sachen erwartet vom Spiel, was in die Richtung geht, die einmal eigentlich mit einem halbwegs normalen Budget überhaupt nicht erfüllen kann.
Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also das Spiel ist wahrscheinlich so teuer wie alle deutschen Adventures der letzten 3-4 Jahre zusammen. Das wird sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Ich glaube, jeder Adventure-Spieler sollte sich wahrscheinlich eine PS3 kaufen oder leihen dafür, sollte es auf jeden Fall spielen und testen. Und ich glaube, selbst wenn es halt so gut wird und vielleicht neue Maßstäbe setzt, heißt das nicht, dass danach irgendwie PC-Spiele, die halt mit anderen Budgets gemacht werden, nicht mehr interessant sind. Also ich glaube, dafür gibt es halt unterschiedliche Subgenres und ich glaube, das wird halt ein Spiel sein, das sehr stark darauf setzt, halt auch einfach Real-Look zu haben. Und es wird aber weiterhin Spiele geben, die halt anders sind, die 2,5D sind, und von daher, ich glaube, es ist für den Adventure-Markt einigermaßen unkritisch.
So wie Fahrenheit oder so eigentlich auch. Das sind so diese Experimente, die man mal so eingeschoben hat.
Ja, Fahrenheit hat sich einen guten Vorgeschmack drauf gegeben, was Heavy Rain dann leisten soll.
Aber das kann ja trotzdem eine durchaus positive Auswirkung, gerade eben auf so Story-lastige.
Das kann ja auch ein Flop werden.
Adventures sind ganz einfach deshalb. Ich glaube einfach, dass Sony mit dem Spiel keinen großartigen Gewinn einfahren wird. Im Gegenteil, das wird auf jeden Fall eine Minusrechnung werden mit Heavy Rain. Auf der einen Seite allerdings nur, was die Verkaufszahlen oder den Erlös anbetrifft. Aber imagemäßig wird das, glaube ich, Sony ganz, ganz dick an die Fahne geschrieben werden als riesen Pluspunkt. Und ich glaube nicht, dass da groß auf die neuen PlayStation 3-Konsolen, die dann entsprechend an den Mann gebracht werden, abgezielt wird, sondern eigentlich vielmehr eben das Image zu pflegen. Das hat ja in der Vergangenheit, was Preisgestaltung und andere Sachen betrifft, so ein bisschen gelitten hat. Und da könnte auch durchaus der ein oder andere Adventure-Publisher vielleicht auf die Idee kommen, wenn er mit was ganz Hochwertigem, mit etwas kulturell Wertvollem kommt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld als sein müsste, insbesondere was eben die Publisher betrifft, die sich durchaus ja eigentlich schon in eine ganz andere Richtung orientiert haben, dann eben nochmal ein richtig großes Projekt zu finanzieren, was sich finanziell im ersten Augenblick vielleicht nicht rechnet, aber langfristig eben positiv durchaus auf die anderen Produkte auswirken kann.
Ich weiß nicht, ob Publisher so langfristig denken wollen.
Die deutschen Publisher vielleicht nicht, aber...
Gut, werden wir sehen. Wir gucken uns einfach das genau an. Es wird spannend.
Das Interessante ist auch einfach... wenn du Fan von interaktiven Filmen bist, dass Heavy Rain das Ganze ja wirklich auf eine neue Stufe hebt, weil du bist nicht mehr nur der Darsteller, ein statischer Darsteller sozusagen, sondern du bist auch gleichzeitig der Regisseur und der Hauptdarsteller. Also du hast nochmal eine extra Perspektive dazu bei diesem Spiel.
Also ich glaube ja auch, dass interaktive Filme wiederkommen werden. Also in den 90er Jahren war das ja so, und da gab es ja eine ganze Reihe von auch Titeln. Ich fand einige ganz schlecht.
Ja.
The Ripper zum Beispiel. Mit Christopher Walken. Ja.
Gabriel Knight.
Ich meine, damals war es einfach so, dass es von der Rechenleistung einfach schwierig war, sowas halt gut darzustellen. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das wiederkommen wird. Ich glaube, Heavy Rain geht noch in eine bisschen andere Richtung. Aber ich glaube, wir werden auch in den nächsten 5 Jahren mal ein Adventure sehen, wo einfach Top-Schauspieler aus Hollywood mitspielen in einem, ich sag mal, Adventure-typischen Spiel, und das wird wiederkommen und es wird alles ganz locker laufen, ohne Ladezeiten, vielleicht auf irgendeiner Plattform, vielleicht auch auf dem PC, vielleicht beides. Ich glaube, das kommt.
Ich kaufe dafür 3 Playstations, wenn das der Fall ist. Weil ich warte auf sowas schon lange. Das tun einige im Raum, glaube ich. Ja.
Also wir würden sowas gerne machen übrigens, aber es ist halt ziemlich unmöglich, sowas zu machen. Ich glaube schon, was eben gesagt wurde, also es ist eigentlich vollkommen irrelevant, ob jetzt Sony damit Geld gewinnt oder verliert. Das ist halt bei denen halt einfach eine ganz andere Kalkulation, und jeder andere Publisher kann einfach so nicht kalkulieren. Ja. Und selbst das teuerste Spiel der letzten Jahre, so letzten vielleicht 10 Jahre, war vielleicht Dreamfall. Das war auch schon relativ teuer. Und ich weiß nicht genau, ob Funcom damit wirklich Geld verdient hat. Vielleicht Funcom ja, aber Microapplications zum Beispiel hat mit denen irgendwie eine Europa-Deal gemacht, und ich vermute, das hat nicht so ganz geklappt. Das Spiel war natürlich großartig, aber da sieht man halt, in dem Genre halt sehr viel Geld ausgeben, ist schwierig.
Gut, ich würde mal gerne kurz ein Buch machen, damit wir mal ein bisschen weiterkommen im Programm. Jan guckt schon so skeptisch, wobei ich die Diskussion sehr anregend finde.
Ich auch, ja.
Ja. Sollen wir die einfach offen lassen? Und so weiter, oder gehen wir im Programm mal weiter, und wir können vielleicht immer wieder mal so Einschübe machen. So,
genau. So offen. Wir gehen erstmal weiter im Programm.
Die Leute wollen auch wissen, was wir noch gesehen haben.
Ja, genau.
Sollten wir machen.
Ja.
Was haben wir denn als nächstes? Ich gucke auf meine Liste, damit ich keinen Blödsinn sage und sehe Koch Media und sehe da Titel, ich habe nie was davon gehört, A New Beginning. Was ist denn das für ein Titel?
Weiß jemand,
was das für ein Titel ist?
Es ist irgend so ein Ökogramm. Ja. Neulich mal irgendwo gelesen.
Ja. Ökogramm. Vielleicht kann Ingmar dazu was sagen.
Irgendwie. Ist das nicht von dieser Firma? Wie heißt sie noch?
Wie heißt diese Firma? Ich glaube, es ist so türkisch oder nee.
Dedelic.
Ja, irgendwie, genau.
Ich glaube,
in Delitzsch haben wir genächtigt.
Ich auch, glaube ich, schon mal.
Es war Rackwitz. Aber wir mussten bei Rackwitz durch Delitzsch durch.
Bei Delitzsch.
Genau.
Also Delitzsch steht, glaube ich, in Nähe.
Da muss man immer durch, wenn man südlich rausfährt. Ja.
Ah, das ist südlich Delitzsch.
Delitzsch ist südlich, oder?
Ist südlich? In der Nähe von Röther?
In der Nähe von der Messe.
Ja.
Ja, gut.
Nee, das ist Zwenkau.
Whatever. Ingmar steht da und will irgendwas sagen.
Also ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten.
Er sitzt.
Dass wir sehr angetan waren. Wir haben in der Präsentation keine eigentliche Vorführung gesehen. Wir haben einen Trailer gesehen. Wir haben neue Bilder gesehen. Und was uns aufgefallen ist, bei den neuen Bildern, wir haben sehr viele neue Hintergründe gesehen und man hat eine sehr große Vielfalt gesehen. Man hat wirklich gesehen, egal ob es die Farbgebungen sind oder einfach völlig unterschiedliche Locations von der Atmosphäre, vom Grundton, dass da unglaublich viel an verschiedenen Hintergründen und Atmosphären zur Geltung kommt. Also es sieht sehr abwechslungsreich aus. Wir haben halt heute sehr viele neue Hintergründe gesehen, die wir vorher nicht kannten. Und ich glaube, über 100 Screens habt ihr gesagt, ne?
Es ist zu groß, das Spiel auf jeden Fall. Und,
einige von uns haben einen großen Eindruck gemacht.
Ja,
ne?
Wir auf jeden Fall verzetteln uns unglaublich. Und ich hoffe, es wird jemals gelingen, dieses Spiel fertigzustellen. Und Koch sollte jetzt besser weghören. Aber nein, das Spiel ist wirklich unglaublich groß und wir haben einfach viel zu viele Hintergründe. Und wahrscheinlich lässt sich das auch gar nicht lokalisieren. Aber wir werden es trotzdem machen.
Wir können
das Spiel wirklich auch so gut wird wie die anderen, muss man halt mal sehen. Aber natürlich, wir sind natürlich immer einfach Berufsoptimisten. Und von daher glauben wir jetzt schon, dass wir am Ende des Tages ein ganz tolles Spiel machen werden. Da sind noch viele Fragezeichen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.
Wir können ja mal direkt fragen, wieso haben wir keine spielbare Version gesehen?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben eine spielbare Version und zwar ist es das erste und zweite Kapitel. Und wir haben das zweite Kapitel, das ist San Francisco. Das haben wir 2007 auf der Messe gezeigt. Das haben wir 2008 auf der Messe gezeigt. Da haben wir auch das erste Kapitel gezeigt. Jetzt haben wir das erste und zweite Kapitel nochmal gepolished, ziemlich stark überarbeitet, an vielen Dingen gearbeitet, aber ich habe dann auch gesagt, vor der Messe, lasst uns nicht wieder das zweite Kapitel zeigen.
Also,
lasst uns vielleicht präsentieren und lasst uns halt Screens aus anderen Kapiteln zeigen, weil wir haben wirklich super geile Hintergründe in dem Spiel und deswegen haben wir halt gesagt, wir zeigen keine spielbare Version. Und der zweite Grund ist, es ist alles noch nicht optimal und jetzt zeigen wir es schon zum dritten Mal auf der Messe und langsam sollten wir es so einfach mal zeigen, dass es wirklich super geil aussieht. Und wir sind halt noch mit in der Produktion. Es gibt einfach hier und da noch Stellen, die nicht geil aussehen. Und das nächste Mal, wenn wir jetzt wirklich rausgehen wollen, dann werden wir wirklich zeigen, dass das Spiel super wird. Weil es, glaube ich, echt noch viele Kritiker gibt, die sagen, Öko-Adventure und so. Aber es ist wirklich, es hat Tiefgang und es wird wirklich ein tolles Spiel, das auch geil aussieht. Und, aber so weit sind wir noch nicht.
Ja, schade, ich hätte gern die Hintergründe gesehen.
Die Hintergründe, da gibt es vielleicht. Gibt es da Presskit-mäßig was Neues auf den Hintergründen? Ich weiß gar nicht.
Ich beschließe jetzt einfach mal, ihr kriegt zwei exklusive Screenshots nächste Woche.
Na, also
das war ein Wort hier.
Nee. Ich wollte aber Ira noch fragen. Wir haben ja auch The Whispered World gesehen. Ich weiß nicht, was du schon davon gesehen hast.
Ja, das, was man auf der Messe spielen konnte. Das habe ich gesehen. Aber allerdings bin ich da nicht so weit gekommen. Aber es war halt auch, ich hatte nicht so viel Zeit. Also, aber das sieht natürlich geil aus.
Ja, weil ich wollte dich mal als Kunstexpertin fragen. Du postest ja bei uns im Forum immer coole Bilder und
die
dich
du
echt
selbst machst, muss
ich
sagen.
Die du selbst machst.
Ja, bisher
machst.
Das schönst gezeichnete Adventure, was ich gesehen habe, für dich.
Ja. Das sollte auf die Packung hinten drauf kommen, finde ich.
Genau. Ja.
Mit ihrer. Ja, das ist doch gut. Man kann natürlich auch sagen, dass Ihre mit Marco Hüllen gemeinsam in die Schule gegangen ist.
Nein, ich kenne ihn von der Schule.
Du kennst ihn von der Schule?
Ja, aber nicht zusammen zur
Schule gegangen. Aber in der gleichen Schule gewesen.
Das, ja, war halt.
So klein ist die Welt, ne?
Hat er da auch schon graue Haare gehabt?
Nein.
Ziert er sich da ein bisschen für?
Nein, er sieht gut aus.
Marco sieht gut aus.
Ja, Marco sieht gut aus.
Sehr cooler Typ. Ja. Und er kann was. Also ich glaube, der kann wirklich was. Also,
Aber er arbeitet nicht mehr für euch.
Ja, aber das ist ja nur sozusagen eine Erscheinung, eine Momentaufnahme. Ehrlich gesagt gehe ich ja davon aus, dass wir irgendwann irgendwas machen, wo er irgendeine sehr schwerwichtige Rolle spielen wird und möglicherweise dauert das gar nicht mehr so lange.
Ja. Ich drück die Daumen, wenn Wizard World
hat. Soll ich ein Geheimnis erzählen?
Ja, natürlich. Ja,
bitte, hört keiner zu.
Irgendwann in den nächsten 6 Monaten werden wir ein Büro in Bonn eröffnen. Ja. Und ich werde jetzt gar nicht auf die Hintergründe eingehen, aber der Marco, der liebt einfach diese Gegend hier, ja, Köln-Bonn. Jeder hat so seine eigenen Regionen.
Bonn ist auch schön.
Er war ja bei uns in Hamburg 2 Jahre. Er ist jetzt zurückgegangen nach Bonn. Und wir werden in Bonn ein Büro eröffnen. Und dann wird er, glaube ich, wieder für uns arbeiten. Aber also, mal gucken, da hängen noch so viele Sachen dran. Aber fragt ihn doch mal selbst.
Werden wir tun.
Interessant. Was wir alles erfahren hier, sollen wir das öfters
machen. Ja,
das fand ich total super. Spannend. Und immer Bier bereitstellen.
Genau, Bier bereitstellen und mitten in der Nacht.
Ja, ich muss gleich gehen.
Bier ist fast leer.
Gut, wir haben neben diesen völlig unbekannten Titeln auch noch einen weiteren Titel gesehen von einem anderen Entwickler, Animation Arts.
Wir können schon sagen, wir haben auch Deponia gesehen.
Sollen wir das vorziehen?
Von Nedelic.
Aber falls Carsten früh weg muss, meinst du?
Ich bleibe so lange, wie es dauert.
Carsten ist nicht früh weg.
Also.
Aber wir können das schon mal anteasern. Gleich kommt noch was zu Deponia.
Deponia kommt noch. Bleibt dran.
Wir hatten nämlich noch einen eigenen Termin bei Nedelic.
Es kommen auch noch ganz viele andere Sachen. Also wir haben ein volles Programm. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Lost Horizon, Animation Arts. Bei dem ja ein bekannter Name auch im Vorspann auftaucht. Den jeder Adventure-Treff-Leser kennt.
Ja, ich mache da ein bisschen Rätseldesign. Mhm. Deswegen werde ich mich da vornehm zurückhalten.
Ja, aber
zu diesem Titel.
Ich glaube, Krappa kann da einiges dazu erzählen. Wir haben das auch gesehen in der Pressekonferenz. Da wurde was angespielt und einige Szenen gezeigt.
Ja, es sind mehrere Szenen gezeigt worden, vornehmlich vom Spielbeginn, aber auch aus dem 2. Kapitel. Und das macht optisch auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, das kann man gar nicht anders sagen. Es erinnert natürlich trotzdem. Ja. Es sich um gezeichnete Hintergründe handelt, auf jeden Fall sehr, sehr stark an die Geheimakte-Spiele. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen, die Charaktere sind ja immer noch 3D. Das Interface hat man mehr oder weniger so belassen, wie es vorher war, wie man es auch kennt, was ja auch äußerst sinnvoll ist. Das ist ja nicht zuletzt einer der Gründe, weshalb das bei vielen Neueinsteigern ins Genre auch besonders gut angekommen ist, kann man so sagen. Die einzige Sache, die sie da gestrichen haben, ist die Tagebuchfunktion, die es im Vorgänger dann vielleicht doch nicht unbedingt in dem Maße genutzt worden, dass sich der Aufwand da lohnt. Da hat man eine ganz andere, sehr schöne Funktion eingebaut. Gerade für Leute, die Adventures so stückhaft spielen, sage ich jetzt mal, die vielleicht nicht immer die Zeit haben, um in 2 Sessions dann durch das ganze Spiel durch zu sein, wo man dann entsprechend sich nochmal Überblick verschaffen kann, wie die jeweilige Situation aussieht und was man eigentlich vorhätte oder was das Ziel der jeweiligen Szene, in der man sich gerade befindet, ist. Das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, es wollen ja die meisten, denke ich mal, was zu den Spielszenen dann entsprechend noch wissen. Wie gesagt, ganz am Anfang, so extrem viel haben wir jetzt nicht gesehen. Es fängt halt auch wieder mit einem interaktiven Intro, kann man im Prinzip sagen, an, wo man einen Charakter für einen kurzen Moment übernimmt und in die Geschichte eben einsteigt. Und
Ruhe, Jan.
Was wir unter anderem eben auch noch gesehen haben, dass halt die Inszenierung durch solche Kniffe wie Kamerafahrten, durch Zoom-Ansichten und ähnliche Sachen dann eben sehr cineastisch angelegt ist, noch stärker als das bei Geheimakte 2 der Fall war. Bei Geheimakte Tunguska war das ja nur in kleineren Ansätzen, wenn überhaupt.
Da gab es noch gar keine Zooms, so. Ja.
Ja, nee, da gab es zum Beispiel gar keine Zooms, aber da waren ja andere cineastische Elemente drin. Das hat man eben nochmal gesteigert, das macht einen guten Eindruck auf mich und wir haben da zum Beispiel da noch eine Spielszene gesehen, wo man auf einem LKW unterwegs ist, der an der Straße entlang fährt, wird halt verfolgt von ein paar Triaden, die einem da eben auf den Fersen sind und hat eine sehr hohe Dynamik, kann man im Prinzip nicht anders sagen, aber trotzdem halt trotzdem ist halt so actionreiches, klassisches Adventure-Gameplay, wo man alle Zeit der Welt hat, um die Situation entsprechend zu lösen. Ja, also nicht mehr Fällt mir jetzt spontan nicht dazu ein.
Release, kann man vielleicht noch dazu noch was sagen? Gibt es da irgendwie bereits eine Aussage?
Ja, da am Stand von Deep Silver steht groß, dass es fürs dritte Quartal des kommenden Jahres vorgesehen ist.
Ja, mir fällt auch noch was ein.
Ja.
Also ich habe mir jetzt auch angeguckt, es läuft direkt neben uns im Spiel. Mhm. Und die haben ja auch einen Marco, den Marco Zeugner, der da überwiegend die Grafik macht. Und ich glaube, der Marco Zeugner ist das, was der Marco Hüllen in der 2D-Welt ist. Weil ich glaube, der macht ja auch die Zwischensequenzen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt kein einziges Spiel, vielleicht kann man bei Heavy Rain mal aus, das bessere Zwischensequenzen hat. Also das sieht wirklich so kinoreif aus. Das hat so viel Dramatik und so viel Appeal. Ich glaube, es ist wirklich, also es sieht, glaube ich, wirklich, dass kein Spiel besser aussieht. Also natürlich, das spielt ja auch gar nicht die Rolle, ob es Spiele gibt, die besser aussehen. Aber der Marco ist irgendwie dieser 2,5D-Welt irgendwie der Master. Und was er da macht, ist einfach, einfach riesig.
Wie viele Leute sitzen da normal an einer 3D-Sequenz, wenn Marco da was macht? Es ist ja Animation, das ist ja nicht so groß. Vielleicht kann Jan dazu ein bisschen was sagen.
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht?
Ja.
Ich glaube, das ist fast alleine.
Ja, also, ja,
das ist auch einfach, das ist einfach so ein, ja. Der ist einfach so gut. Ja, das ist einfach ein genialer Typ. Ja? Genauso wie der Marco hat der Marco Hüll mit seinen Hintergründen, macht er das halt. Und beides sieht irgendwie unglaublich gut aus, wo man sagt, boah, das gibt's doch gar nicht. Und 2,5D kann, glaube ich, echt nicht besser aussehen als die Sachen, die Animation Arts macht.
Also Marco Grafiker, Jan Spieldesigner, hatten wir ja auch schon ein paar Mal und so weiter, ne? Jan Müller-Michaelis, Jan Theissen, Jan Schneider, Marco Hüllen, Marco Zeuger und so weiter. Muss man mal gucken. Es liegt an dem Vornamen, so wie es aussieht. Also alle, die jetzt demnächst...
Hat KingArt auch einen Marco?
Hat KingArt einen Marco?
Ja, wenn das O wegnimmst, haben sie einen.
Einen Mark haben sie, richtig. Genau. Ha, unheimlich. Vielleicht sollten wir da ein Buch rausbringen. Das große Vornamenbuch der Computerspiele. Nerds und so. Und dann kann man sich das genau überlegen. Gut. Vielleicht von dem einen... grafischen Titel vielleicht, oder von einem 2D-Grafik, 2,5D-Grafik-Titel, sag ich jetzt mal, oder Render-Titel, sag ich jetzt mal, zu dem nächsten klassischen Render-Titel, Runaway 3. Der ist allerdings nicht 2,5D, deswegen habe ich mich eigentlich total versprochen.
Ja, wir waren natürlich auch wieder bei Crimson Cow.
Wir waren bei Crimson Cow, bei der verrückten Kuh, und die haben Runaway 3 gezeigt, was ja auch grafisch immer so ein spannender Titel ist. Pendulo ist da ja auch, denke ich mal, auch sehr weit oben dabei. Also es war heute wirklich grafisch top-notch. Und haben uns Runaway 3 angeguckt. Bei Georg Hach.
Immer wieder gerne bei Georg.
Wir freuen uns immer sehr auf Georg. Es war wirklich nur Georg da. Ich kam ein bisschen zu spät, gebe ich dazu. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich war mir immer zu spät.
Ich war auch
du kamst total zu spät.
Ja.
Aber Krapper war, glaube ich, einigermaßen pünktlich.
Ja, ich war auch 5 Minuten später da. Gianni war schon reingegangen, die Präsentation hat schon angefangen.
Ja, dann müsste doch Gianni jetzt was erzählen.
Ja, wenn nur hier wäre. Ne?
Sollen wir ihn anrufen?
Gianni schläft leider schon.
Ja, Gianni schläft.
Wir grüßen Gianni.
Ja.
Im Reich der Tore.
Ist noch ein Wachstum.
Ja,
also wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich, weil ich eben den Anfang nicht mitbekommen habe, dass das in der Story dann auch tatsächlich so ist. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, also man beginnt eben auf der Beerdigung, wie das ja schon relativ lang bekannt ist, von Brian, und man erfährt dann im Prinzip in Rückblenden, spielt dann halt die Geschichte, die vorher passiert ist. Er ist da in der Irrenanstalt, wie es dann letztendlich dazu gekommen ist, dass er im Grab gelandet ist. Mehr kann ich dazu Story dann leider nicht sagen, weil das war halt der Teil, wo ich noch nicht da war. Ja, und ansonsten können wir das, denke ich, mal ruhig teilen. Ich kann nur sagen, mir hat es auf jeden Fall optisch sehr, sehr gut gefallen. Animationen sehen toll aus. Wunderbar. Und auch die paar Rätsel, die uns der Georg da präsentiert hat, die haben auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Und durch die Hilfsfunktionen, die man eingebaut hat, ist man vielleicht auch dem einen oder anderen, der noch an Runaway-Syndrom und ähnliche Kunstbegriffe, die da
gestellt
worden sind, zufriedengestellt werden.
Ich wollte noch einwerfen, dass Runaway-Syndrom wirklich in der akademischen Welt ja mittlerweile als Begriff benutzt wird. Ne? Das ist ein wissenschaftlicher Begriff mittlerweile. Okay. Das finde ich unglaublich interessant. Aber ich stimme zu, es sieht toll aus, wie Runaway 2 ja schon zu seiner Zeit unglaublich toll aussah. Es ist wie immer nach der Pendulo-Philosophie alles komplett vorgerendert. Also es ist nicht 2,5D, sondern es ist ja wirklich komplett 2D. mit vorgerenderten Sequenzen. Das Inventar hat 3D-Sequenzen, also man kann die Gegenstände dreidimensional angucken, aber auch vorgerendert. Und wir haben natürlich gefragt, wenn wir schon mal Runaway-Syndrom sind, ob das wieder auftritt. Und Georg Kach hat sich da ein bisschen rumgemogelt und hat dann irgendwie so gesagt, ja, also es ist nicht so, aber Brian muss schon wissen, wozu er es braucht. Dann geht das. Und dann habe ich halt nochmal gefragt, gibt es denn so Sequenzen, wie dass ich mehrfach in eine Box gucken muss und Brian dann sagt, oh, ich habe ja gerade noch was entdeckt, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Und dann hat Georg Kach gesagt, sinngemäß, ich hoffe, ich zitiere ihn halbwegs richtig, wir versuchen das zu vermeiden, so irgendwie, oder wir...
Ja, ich glaube ja, dass so. Das Pendulo das einfach toll findet.
Ja.
Und Crimson Cowardin immer sagt, das mögen die Leute nicht.
Ja, und Pendulo sagt, wir machen das halt.
Andersrum, als wir das vermutet haben, okay.
Also, das ist immer noch das, was mich am meisten skeptisch macht, weil die Spiele könnten toll sein und das nervt mich richtig. Das muss nicht sein, dass man das so teilweise intensiv durchzieht, wo man dann sagt, mein Gott, gehst aus dem Raum raus, du gehst rein, der gleiche Hotspot ist wieder da und es ist eine neue Funktion.
Vielleicht wissen wir da mehr, wenn wir anfangen, ein bisschen mehr über das Rätseldesign wissen.
Genau. Und es gibt einen neuen Titelsong. Runaway 2 hat er sehr polarisiert mit dem Boyband-Song. Und der Titelsong, dürfen wir verraten, wer ihn singt? Nee, wir dürfen nicht verraten, wer ihn singt. Ich glaube, das wollen sie ein Gewinnspiel machen oder irgend sowas. Hört sich jedenfalls viel besser an, denn der Titelsong von Runaway 3 ist wieder sehr, sehr gut geworden.
Ich weiß es noch gar nicht.
Du weißt es nicht?
Ich war noch nicht da.
Doch, das haben wir aber dann, glaube ich, relativ am Ende gehört. Dann hättest du eigentlich da sein müssen. Ja, hast du nicht aufgepasst?
Der saß da unten so.
Achso, ja, Jan kam ja zu spät und der wurde dann in die Abstellkammer verfrachtet und hat währenddessen den Runaway-Trailer hochgeladen, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Der ist schon online?
Der ist online, ja.
Ja, das ist doch schön. Das sind wir vielleicht die Ersten, die den haben. Also, sieht toll aus. Ist so mein Eindruck. Ansonsten, Leon will was sagen?
Was wir wissen ist, es wird der letzte
Teil. Es wird definitiv der letzte Teil.
Pendulo. Niemals nie.
Ja.
Okay, Crimson Cow sagt, es ist definitiv der letzte Teil.
Ja.
Und wir haben auch ein Veröffentlichungsdatum. Ne? Das war irgendwie.
Ja, das Oktober, ist auch Oktober, genau. Es soll im Oktober kommen. Georg wusste nicht genau, ob Anfang oder Ende. Er geht demnächst in die Voiceovers, also in die Sprachaufnahmen. Viele Spiele sollen dieses Jahr noch rauskommen. Es ist immer so, Oktober, November, es wird vor Weihnachten soll nochmal geklopft werden. Aber das soll immer gemacht werden und dann ist die Frage, ob das dann noch immer klappt bis zum Weihnachtsgeschäft. Aber wir gucken mal. Es sah solide aus. Noch nicht übersetzt.
War okay.
Aber sah gut aus.
Es hat mich persönlich mehr an Runaway 1 erinnert als an Runaway 2. Irgendwie ich habe das Gefühl, die haben einen Weg gefunden, wieder so dieses alte Flair aufzufangen.
Das hat Georg gesagt.
Genau, hat er auch so extra.
Woher machst du das mal fest, dass es eher eins ist als
Ich habe das Gefühl, dass die Grafiken wieder ein bisschen einfacher geworden sind.
Abstrakter? Abstrahierter?
Von den Flächen her. Also es gibt weniger Farbabstufungen. Also,
mehr Comic-lastig?
Mehr Comic-lastig, würde ich sagen. Es sieht gezeichneter aus als der zweite Teil. Mhm. So wie der erste Teil eigentlich auch war.
Mhm. Also ich habe ja auch so eine gewisse Runaway-Historie. Ja. Hinter mir.
Natürlich.
Welche?
Ja.
Vielleicht weiß es nicht.
Ja, jeder. Okay. Ja. Der Carsten Otto, der Crimson Cow Gründer, ist irgendwann, ich glaube, es war 2003, mit dem Kai Fiebig zusammen, die haben ja Crimson Cow gegründet, sind die bei uns bei DTP vorbeigekommen, als ich damals noch bei DTP war. Das ist eigentlich für alle Adventures so. Adventures sind unglaublich schwierig, erstmal irgendwo unterzubringen. Also eigentlich für fast alle Adventures gilt, die haben halt meistens eine Geschichte hinter sich, sind schon dreimal gescheitert und die Firmen sind pleite gegangen und dann sind doch irgendwelche Sachen entstanden. Und na gut, ich hatte damals ein gutes Gefühl und habe gesagt, wir müssen das unbedingt machen und es wird ein unglaublich großer Hit und ist halt auch geworden. Runaway 1 war halt ein sensationell gutes Spiel seiner Zeit. Es gab ja noch nicht so viele Adventures und hat sich einfach unglaublich gut verkauft. Ich glaube, es ist immer noch in den letzten 8 Jahren wahrscheinlich der besten verkaufte Titel überhaupt. Sogar besser als Geheimakte 1, der sensationell auch gut lief. Und auch für mich, ich habe Runaway 2 ehrlich gesagt gar nicht gespielt, nie gespielt. Wenn man so in der Industrie arbeitet und dann irgendwie immer wieder Zwischensequenzen sieht und eigentlich schon weiß, was passiert, dann spielt man spielt teilweise nicht. Runaway 1 fand ich richtig großartig. Ich bin heute zufälligerweise mit Kai Fiebig zusammen am Flashpoint-Stand vorbeigekommen, wo der Crimson Cow auch, glaube ich, ist und habe halt einen Teil dieses Runaway 3-Trailers, von dem wir wahrscheinlich eben gesprochen haben, gesehen und ich finde, es sah sensationell gut aus. Und ich wünsche den Jungs echt, dass das besser funktioniert als beim zweiten Teil, weil Runaway, also grundsätzlich die Serie, ist einfach eine der besten, die wir jemals hatten Und ich mag halt auch Gina und Brian sehr gerne und möchte auch, würde halt auch gerne wissen, wie es mit denen weitergeht. Auch wenn ich den zweiten Teil nicht gespielt habe. Ne? Und sagt niemals nie, also man muss einfach mal gucken, wie das dann wirklich ausgeht.
Ist auch mal die Frage natürlich, ob dann nachher der Entwickler das auch machen möchte. Aber dann muss es halt vielleicht ein anderer Entwickler machen. Und dann ist dann die Frage, ob das dann immer noch das gleiche Spiel ist. Aber natürlich.
Aber das Interessante daran ist ja, wo man wiederum sieht, manchmal hat man es ja nicht in der Hand. Und das ist halt das, jetzt bei uns zumindest das Gute, weil ihr habt vorhin ja gesagt, also wenn ich weiß nicht genau, ich vermute mal, dass Crimson Code diesen Titel finanziert. Und auf der anderen Seite scheint aber der Entwickler jetzt eventuell Sachen zu machen, über die man streiten kann, aber die vielleicht nicht bei jedem Spieler gut ankommen, wenn die jetzt im dritten Teil wieder sind. Ich finde sie unkritisch. Also auch im ersten Teil zweimal in die Handtasche gucken, na gut, mag nicht so gut ankommen, aber aus meiner Sicht spielt das keine Rolle, weil Runaway 1 ist einfach ein absolut gutes Spiel und dann ist es vollkommen egal, ob man sich darüber ärgert oder nicht ärgert, dass man halt nochmal in die Handtasche gucken muss und dann die Perücke findet. Das ist egal. Ja, also finde ich zumindest. Und das ist dann irgendwie auch, letzten Endes, das Spiel gibt 15 Stunden lang super Unterhaltung und man erinnert sich daran, wenn die halt am Schluss mit ihrem Wagen über die Brücke fahren und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich geweint, weil ich das Spiel einfach großartig fand. Und dann ist die Perücke egal. Und ich finde, manchmal halten wir uns, oder zumindest ihr, echt zu viel an Kleinigkeiten auf, weil da steckt halt von den Pedulos irgendwie 5-6 Jahre Liebe drin und die meinen das dann halt so und dann ist auch die Perücke egal.
Das ist unser Job.
Nein!
Wir müssen das ja objektiven.
Doch! Nein! Doch! Ja, aber das ist doch irrelevant. Ja. Oder wie ich immer so schön sage, uninteressant. Weil
mich interessiert das sehr.
Nein, es ist halt so, wie als wenn man über Auflösung spricht, weil das ist ja ein Nebenschauplatz. Ja. Wichtig ist doch unterm Strich. Ja? Und unterm Strich, wie gesagt, im zweiten habe ich nicht gespielt. Da kann ich wenig zu sagen. Was ich heute gesehen habe an den Sequenzen, als ich am Stand vorbeiging, das fand ich auch wirklich richtig super. Also ich glaube, zum Spiel kann ich überhaupt nichts sagen, aber ich glaube, dass die vielleicht aus dem zweiten Teil gelernt haben und der dritte Teil bestimmt wieder besser wird.
Man kann vielleicht auch sagen, neue Engine. Da habe ich zumindest so im Kopf, ich hoffe, es stimmt.
Das war interessant.
Sie haben die Engine komplett neu angepackt. Ja. Das kann sehr spannend werden. Die haben da auch scheinbar auch einige neue Features da durchaus mit drin, auch technologisch. Werden wir sehen. Und sie werden wohl auch weiterhin Adventures machen. Selbst wenn sie nicht Runaway machen werden, will Pendulo weiterhin Adventures machen.
Aber wir waren ja bei Crimson Cow. Und was ist eigentlich mit Vampire Story 2?
Ja, da hieß es, ich mache einfach nur den O-Ton, es hieß, Vampire Story 2 kommt. Das kommt über Crimson Cow, weil Crimson Cow hat die Verträge bereits. Und Bill Tiller hat dazu noch nichts gesagt. Bill Tiller hat dazu nichts gesagt. Und das ist eigentlich alles, was wir dazu sagen können. Das ist auch alles, was...
Kann der überhaupt Deutsch?
Er hätte es auch Englisch sagen können, wir hätten das übersetzen lassen.
Ja.
Ja.
Hat er nicht gesagt, wir haben die Rechte und wir wollen das machen?
Crimson Cow will das auf alle Fälle machen.
Sie wollen
das also
machen.
Hier, ich glaube, er hat doch gesagt, wir werden das machen. So, vielleicht täusche ich mich da auch, aber es hieß schon wirklich so, ja, wir wollen...
okay.
Lass es bei wollen. Genau. Ja, aber es ist so... er hat so gemeint, also Georg hat gesagt, die Verträge sind Vampire Story 2 sind da.
Ist im Moment ein bisschen schwierig zu interpretieren.
Im Prinzip,
wir können natürlich
das Sinnvollste, was wir sagen können, eigentlich nur, wenn Vampire Story 2 kommt, dann kommt es von Crimson Cow.
Richtig, genau.
Das ist zumindest
das Wahrscheinlichste. Das ist die Aussage, die wir sagen können. Ne? Ja, Carsten hat gerade so ein bisschen...
gar nichts. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ja. Also wir können dazu auch nicht mehr sagen. Das kann man noch, und vielleicht...
vielleicht auch auf der nächsten Gamescom dann wieder.
Genau, auf der nächsten Gamescom dann Crimson Cow Vampire Story 2. Wir werden sehen. Wir haben noch ein Georg-Hach-Thema. Wir haben ja letzten Podcast ein Gewinnspiel ausgelobt. Wir haben heute festgestellt, auf der Messe, wir haben mehrere Leute ja angefragt, auch so, die haben mal gesagt, sie verstehen dieses Gewinnspiel nicht. Ihnen waren wohl die Regeln so kompliziert. Ich fand die Regeln eigentlich ziemlich einfach und einleuchtend. Ihr solltet Gedichte texten. Mit diesen Gedichten gehen wir zu Gedichte zu den Adventures, die auf der Gamescom vorgestellt werden. Und wir gehen mit diesen Gedichten zu den jeweiligen Game Designern. Oder,
du brauchst das Konzept nicht nochmal zu erklären.
Und die lesen das dann vorher, das Gedicht. Und dadurch könnt ihr was gewinnen, war einfach gesagt.
Ja.
Wie haben wir in den letzten Podcast erklärt. Und Georg Hach, wir hatten ein Runaway-Gedicht und das musste Georg Hach vorlesen.
Und das hören wir jetzt.
Und das hören wir uns jetzt an.
Kann ich jetzt einfach läuft dann?
Ja.
Ja. Ich möchte an der Stelle sagen, dass es eine Lüge ist, dass Joshua nervte. Der war total klasse. Okay. Brian und Gina, zu Anfang noch kein Paar, fanden zueinander auf der Flucht vor der Cosa Nostra. Erneut vom Schicksal getrennt in Dream of the Turtle, wo Joshua nervte schlimmer als Steve Urkel, erfährt Gina von Brians Techtelmechtel mit Lorelani, denkt sie, that is what I hate. Erfahren werden wir es hoffentlich bald und abschließend in A Twist of Fate, ab Oktober im Handel.
Georg Hach, meine Damen und Herren!
Ja, ich glaube, das war leider das einzige Gedicht, das wir vorlesen konnten, weil leider alle anderen Gedichte leider zu spät kamen. Wir haben ja gesagt, die Gedichte müssen rechtzeitig da sein, damit wir das allen zeigen können.
Einige Gedichte waren sehr knapp zu spät, nur aber
sie waren zu spät. Sie waren leider zu spät. Das heißt,
Winning by Default.
Winning by Default heißt das.
Herzlichen
Glückwunsch. Es gibt ein Adventure-Paket von Brangham Publishing, besteht aus Pale Roden und zwei weiteren Bonus-Adventures. Es wird am Ende dieser Sendung auch wieder ein Adventure-Paket zu gewinnen geben.
Ja, also dranbleiben.
Also dranbleiben. Gehen wir weiter von Crimson Cow zu DTP.
Ja.
Bei DTP hatten wir einen Termin mit.
Also ich war der Einzige, der bei DTP nicht dabei war.
Ja, Jan musste einen Vortrag machen zu Lost Horizon.
Genau, ich war nicht da. Und dann bin ich zu euch gekommen. Ich war auf dem Weg zu euch.
Ja.
Und dann habe ich eine SMS gekriegt, dass ihr bei House of Tales seid, am House of Tales stand.
Wir waren am House of Tales stand. Und wie ist das passiert, dass wir am House of Tales stand waren?
Was mich gewundert hat, denn es gibt keinen House of Tales.
Ja, dann hat Jan mir zurück ge-SMS't, wo ist denn der? Und dann habe ich dir erklärt, wo er ist. Du hast doch schnell hergefunden.
Ja.
Ja, am House of Tales stand. Sollen wir erklären, wie das passiert ist?
Ja, bitte.
Es gab doch einen House of Tales stand. Also wir waren bei DTP. Bei DTP sollten wir uns anschauen Sorblond, das hätte uns Steve Inns vorgestellt. Black Mirror 2 unter Umständen nochmal, wobei wir da schon sehr viel davon gesehen haben. 15 Days und Ghost Pirates of Wutu Island.
Genau, das neue Spiel von
Bill Tiller.
Bill Tiller.
Ganz genau.
Und heimlich haben wir auch noch auf Grey Matter Informationen.
Grey Matter Informationen wollten wir auch rausholen, richtig, genau. Das waren ja die Sachen. Also es war eigentlich ein voller Terminplan, wir wollten unbedingt das.
Wir waren heiß drauf, wir waren
guter Dinge. Und dann war ich da, ich habe mich angemeldet, dann hieß es erstmal, wer seid ihr denn? Und die kannten uns nicht, das kann ja mal vorkommen. Da habe ich die Karte gegeben und war ein bisschen skeptisch. Dann habe ich gesagt, bitte an Klaas Wolter, das ist der PR-Frontman hier, bitte geben und sagen, wir sind da. Wir haben einen Termin um 13 Uhr, von 13 bis 14 Uhr. Das ist ja eh schon ein knappes Programm. Und dann hieß es, ja, wir werden abgeholt. Und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde gewartet draußen. Und dann kam währenddessen Martin Gantefür an. Und dann haben wir uns schon ein bisschen mit Martin Gantefür unterhalten, über dieses und jenes. Und dann kam Steve Inns an. Und dann haben wir uns auch mit Steve Inns so ein bisschen unterhalten. Und dann kam auch Achim Heidelauf von Black Mirror 2. Alle vor DTP, ja. Und wer kam noch? Jan Theissen kam noch vorbei, zufällig. Und es waren eigentlich irgendwie dann alle da.
Nur DTP?
Ja, nur DTP kam nicht. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, wir haben doch einen Termin jetzt dann mit euch. Und wir haben dann schon irgendwie. Also es passierte halt irgendwie nichts. Ich habe immer wieder Klaas angesprochen und so, irgendwie so, was, immer so geguckt, so hallo, aber die waren alle im Gespräch und waren alle, sie hatten viel zu tun und dann haben wir noch ein bisschen länger gewartet und irgendwann haben wir gesagt, ja gut, wenn das jetzt nicht klappt, ist ja kein Problem, dann gehen wir zumindest mit Martin Gante für eine Runde essen. Der war nämlich
hungrig.
Wirklich hungrig, der sah auch nicht gut aus.
Der war ziemlich fertig.
Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir mit denen eine Runde essen. So, und dann hieß es von Achim Heidelauf und von Steve Inns irgendwie, wie, ihr geht jetzt weg? Moment, wir haben doch einen Termin. Dann haben die rausgezogen, da stand wirklich drauf, Termin, hier Achim Heidelauf, 13:30 bis 14 Uhr und bei Steve Inns auch, wir haben einen Termin. Und sag ich, ja, würde ich ja gerne, aber es kommt ja keiner. Ja? Und dann hat er gemeint, also dann Achim Heidelauf hat dann gemeint, der spricht Klaas Wolter nochmal an. Hat er dann gemacht oder nicht, weiß ich nicht genau, ist auch nichts passiert. Und dann hat Steve Inns gemeint, ist mir egal, wir gehen jetzt da rein und ich stelle euch jetzt so blond vor. Dann haben wir gesagt, gut, dann teilen wir uns auf, dann gehe ich jetzt da rein und gucken mir so blond an. Und dann ging ich rein, dann war nur eine Person drin und Klaas Wolter. Und Klaas Wolter hat gesagt, nö, geht nicht. Und dann hat er Steve Inns und mich wieder rausgeschickt. Und hat er gemeint, ja, ihr könnt ja dann mit Martin eine Runde essen gehen. Das hatte ich ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn es nicht klappt bei dir, dann gehen wir jetzt mit Martin eine Runde essen. Aber dann sind wir halt wirklich weg. Ja? Und dann werden wir mit Steve Inns heute Abend nochmal reden, wenn wir den dann irgendwie treffen. Dann hat er gemeint, ja, dann mach das so. Ja? Und dann haben wir das halt so gemacht. Dann war das Ganze irgendwie rum.
Und dann bin ich dazu gekommen.
Und dann haben wir erstmal Martin Gantefür eine Bratwurst gekauft, weil der sonst nicht redefähig war. Und dann hat er gesagt, er macht jetzt hier den House of Tales Stand auf, den muss er noch aufbauen. Das war dann irgendwo
eine Freifläche,
eine Freifläche
und da hat er seinen Laptop.
Da hat er seinen Laptop aufgebaut, wir haben uns da auf den Boden gesetzt, haben eine Bratwurst gegessen und haben dann 15 Days angeschaut, weil das bei TTP halt nicht geklappt hat. Also muss mir ein House of Tales Stand aufbauen. Dann habe ich den SMS geschrieben und habe gesagt, House of Tales ist hier und hier und kommt doch bitte vorbei.
Genau, das war so eine Was ist passiert Nummer.
Ja.
Ich komme an und ihr sitzt alle auf dem Boden in der Ecke von der Halle.
Ja.
Und ich frage mich, ja, was, wie kommt das?
Ja.
Das war ein schönes Rätsel.
Also jemals war es so, dass wir die einzigen waren, die mit House of Tales einen Termin hatten. Ja. Ja. Und
Wie sieht denn 15 Days aus?
So, wir haben uns dann 15 Days anschauen können. Wie gesagt, wir konnten, also um es kurz zu machen, das war vermutlich alles ein bisschen Missverständnis. Die waren alle ein bisschen gestresst bei DTP. Du hast nachher noch mit Klaas Wolter nochmal gesprochen, ne? Und der hat dann wohl auch so, das so verstanden, dass wir nicht kommen wollten. Das stimmt aber gar nicht. Also
es muss alles ein Wust von Missverständnis sein.
Also es war keiner erreichbar. Also DTP hatte, glaube ich, wirklich viel zu tun. Was auch ärgerlich war, Achim Heiler hat zum Beispiel gesagt, wie, Ghost Pirates, ich glaube, das läuft gar nicht, das ist gar nicht da. Und das Witzige ist, als wir reinkamen, Neon und ich gingen mit Steve Inns rein, dann lief das scheinbar doch irgendwo im Hintergrund.
Steve Inns hat uns gesagt,
er hat es gespielt. Ja, also es war ganz ärgerlich, also kompliziert. Schade. Aber wir konnten dafür, hatten dafür dann eine Stunde halt mit Martin gerade für. Und haben uns 15 Days angeschaut.
Wie sieht 15 Days denn aus? Ich war ja nicht bei der
Du warst nicht komplett dabei. Will vielleicht irgendwann was sagen?
Zur Optik ist es wirklich sehr schwer, was zu sagen, weil auf dem kleinen Laptop, wo fast der Saft schon ausgegangen war, war ein sehr, sehr dunkles Bild. Und auch wenn Martin gesagt hat, das glauben wir natürlich auch,
dass
das Spiel ist nicht so düster wie Overclocked, aber für uns sah es so düster aus wie Overclocked, was aber nicht am Spiel lag oder dass er gelogen hätte oder irgendwas, sondern einfach nur am Zustand des Notebooks. Und ich denke mal, die Story-Details sind von unserer Seite soweit bekannt. Da hat er noch ein bisschen drüber Auskunft gegeben. Er hat uns ein paar Szenen aus dem Spiel gezeigt.
Richtig. Und dazu, du hast es angespielt, oder?
Was denn?
Das war nicht 15 Days, okay. Nee, Entschuldigung. Das war Lost Horizon, was du angespielt hast. Ja. Das haben wir vorhin vergessen. Das musst du nachher noch nachschieben.
Richtig. Ja.
Was haben wir gesehen? Wir haben einige Szenen gesehen. Wir haben das Interface gesehen.
Also was mir am besten gefallen hat, ich schiebe mich jetzt direkt mal vorweg, es gibt ein Text-Internet.
Das ist cool gemacht.
Es gibt ein Text-Internet. Also ich bin ja so ein Fan von so Spielen wie In Memoriam und so, ja. Oder auch Experience 112.
Ich finde, man sollte das nochmal sagen, alle, die In Memoriam nicht gespielt haben, haben Fehler gemacht.
Ja, die sind genauso Pussys wie Gam GR. Oder? Die sind genauso Pussys wie Gam GR.
Gamona,
genau, Entschuldigung. Genauso Pussys wie Gamona.
Gamona Pussys. Geht gar nicht. Aber
wer es nicht weiß, den vorigen Podcast anhören.
Haben wir gestern besprochen.
Ja. Also es gibt auch ein Fake-Internet, nennen wir es mal, so wie bei Experience, es ist kein Reals, wie bei Experience 112, ein Fake-Internet in 15 Days, das wird es geben. Aber Martin hat halt dann gemeint, natürlich kann man da jetzt Fake-Internet-Webseiten machen, ganz, ganz viele, aber das kostet natürlich ein Schweinegeld, das können sie sich nicht leisten. Also haben sie was gemacht, das dreht sich ja um Hacker, das ganze Spiel. Das ganze Internet wird über einen Textklienten bedient. Also man nutzt eine Kommandozeile, wenn man so will. Und das ganze Internet, so Lynx-mäßig, ja, so wie das unter Linux so ein bisschen ist. Also man wird hacken müssen in 15 Days und wird sich dann in einem Internet bewegen, das halt nur textbasiert ist. Und dadurch, dass es textbasiert ist, konnte House of Tales mithilfe einer algorithmischen Engine praktisch eine Vielzahl unterschiedlicher, also es gibt eine Suchmaschine und die liefert über irgendeinen ganz tollen Algorithmus, ich habe ihn nicht begriffen, ja, aber praktisch so Pseudotext aus, dass das wirklich nach realen Feedback wirkt. Und da kann man sich dann praktisch auch bewegen, man kann die Backstory so ein bisschen besser begreifen und es gibt halt ein paar Webseiten, die sind dann obligatorisch und es gibt halt ganz viele, die einfach nur so zum Rumsurfen sind. So habe ich es begriffen, ich hoffe, ich habe es nicht falsch erzählt.
Ich habe das auch nicht wirklich begriffen, aber es sah toll aus.
Es sah richtig cool aus, so mit ASCII-Art und so. Das ist, also das, ich so als alter DOS-Freak, das ist für mich ein Kaufgrund.
Also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Ja. Ich hatte heute auch einen Termin mit DTP. Mhm. Ich habe sogar Kaffee bekommen und das lief alles ganz gut.
Hey, wenn
mehr sage ich dazu nicht.
Martin Gantefer da gewesen wäre, hätte er den über den Laptop geschüttet. Das hat er nämlich gemacht.
Wir haben dieses Jahr wirklich ein Text-Adventure released. Ja, das ist so ein bisschen Vergessenheit
gerade. April.
Ja, ja. Man konnte es richtig spielen, das war ein richtiges Spiel, das war keine Demo.
Das war,
Vielleicht sollten wir jetzt nochmal dran erinnern und sagen, dass es zum Beispiel bei uns oder bei euch, wahrscheinlich überall, irgendwie noch spielbar ist. Spielt es. Gutes Spiel. Und vor allem free to play.
Wir müssen langsam über die Preise verhandeln, die wir hier in Rechnung stellen.
Free to play.
Ja, das ist. Ja.
Das habe ich an die IF-Zentrale weitergeleitet. Und zwar ist es ein Forum, die beschäftigen sich heute noch nur mit Text-Adventures in ihren Engines. Unter anderem auch mit Inform, womit ihr das ja umgesetzt habt. Die fanden das toll.
Die haben das gespielt,
die fanden es toll. Ja. Ja. Also das war wirklich hochklassig. So gute Spiele wie das von der Atmosphäre und von der Ausdrucksweise her haben die da auch selten gesehen.
Also wir haben ja einen Fehler gemacht, das war ja erst im April gemacht und das war ja kein April-Scherz. Die Leute dachten, wie jetzt, na gut, das ist ein Scherz, aber du konntest das Spiel ja wirklich spielen und ja.
Ladet es runter, wenn ihr es spielen wollt, ja. Wenn ihr jetzt heißt, wenn euch Carsten jetzt heißt.
Also wenn ihr ein gutes Text-Adventure spielen wollt, schaut nochmal nach bei Adventure Treff.
Man muss dazu, also es ist bei Overclock ist es ja so, Overclock ist schon mal, bei 15 Days ist es natürlich so, es ist ja nur ein Teil des Spiels, das ist ja kein Text-Adventure, sondern es ist ein Teil, wo man hacken muss, was eben auf so einer textbasierten Internetversion, Fake-Internet, Algorithmus, Suchmaschinen-Dings basiert. Fand ich sehr spannend.
Ich habe nur kurz eine Frage. Ist das so ungefähr vorstellbar wie, es gab ja bei Still Life damals, auch bevor das rauskam, auch auf der Still Life-Seite ein Adventure, also nicht Adventure, so eine Art
Minispiel?
Minispiel, ja, wo man so auch so per E-Mail, man E-Mails bekommen hat und dann auch so mit irgendwelchen.
Ich kenne es leider nicht.
Deswegen ich erinnere mich ganz dunkel. War das nicht auch so eine In Memoriam?
Ja, genau, eben. Deswegen, also das war halt auch, man hatte eben so einen, ja, so eine Oberfläche von einem Computer, also alles so ein bisschen einfacher, aber eben mit Briefchen und Internetzugang und verschiedene Tools, die man dann auch anwenden konnte. Und da wurde dann eben auch von der Hintergrundgeschichte ein bisschen mehr preisgegeben von Still Life.
Also, muss dazu sagen, es ist halt wirklich fake. Es ist also spielintern.
Ja, das war auch fake.
Also man kriegt auch keine richtigen E-Mails und so, ja?
Das war auch keine richtige E-Mail. Also das war auch alles nur auf, ja, in diesem, ich weiß nicht, was das jetzt genau für ein Programm war, aber es war alles nur da drin.
In diese Richtung soll es auch so gehen. Also der Computer wird als zentrales, so habe ich verstanden, auch wirklich als, und das Internet natürlich als zentrales Narrationsmedium auch genutzt, um bestimmte Bereiche von der Backstory zu erwähnen oder näher zu erläutern. Ein paar Sachen exploratorisch und ein paar Sachen halt einfach optional. Aber natürlich geht es nicht nur um diese Internetsache. Also das Spiel selber ist natürlich ähnlich wie Overclocked oder Moment of Silence, wird die gleiche Engine wieder benutzt. Sie machen natürlich auch wieder ihre Kamerafahrten und dergleichen. Es sieht für mich klassisch House of Tales-like aus. Das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Widersprecht mir, wenn ihr das irgendwie anders seht.
Sieht auf den ersten Blick aus, als wenn es von House of Tales kommt.
Ja, man merkt das sofort, auch die Atmosphäre, die mitschwingt. Also ich glaube, wer Overclock zum Beispiel gespielt hat, der wird auch 15 Days, glaube ich, weiterhin genauso. Selbst wenn das jetzt ein bisschen weniger trist ist, schwingt diese klassische Narrationsebene von Martin Gantefür einfach immer noch mit.
Genau, und auch die Charaktere mit ihren individuellen Problemen, die da durchschimmern. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass man, hat man vielleicht schon in der Preview gelesen, dass man, ich glaube, 4 verschiedene Charaktere sind es.
Richtig. Also drei Hacker im Prinzip oder drei.
Genau, aber die haben halt alle verschiedene Eigenschaften. Also der eine ist halt der Computer-Nerd, der dann der Hacker ist halt und der mit allen technischen Sachen umgehen kann und so weiter und so fort. Also unterscheidet sich halt von ihren Vorgehensweisen und ich denke, das könnte eine sehr abwechslungsreiche Geschichte werden. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Für mich war es wirklich definitiv eines der Highlights heute.
Sehr spannend. Es sind auch 2 Narrationsstränge, kann man erzählen. Also diese 3 Personen, die wir gerade gehört haben. Und es gibt einen weiteren Strang von einem Polizisten.
Genau.
Der wird separat erzählt. So, und die kommen dann irgendwann zusammen.
Dann kommt den anderen 3 auf die Schliche. Mhm.
Also man spielt praktisch auch gegeneinander im Prinzip. Habe ich richtig verstanden? Genau. Und irgendwann löst sich das dann so in einem gemeinsamen Plot auf. Es wird nicht Minispiele? Mindgames wird es geben. Es wird Mindgames geben.
Also Minispiele.
Es wären Minispiele, wenn er uns nicht erklärt hätte, was der Unterschied zwischen seinen Mindgames und seinen Minispielen ist.
Also Minispielen und seinen Mindgames.
Oder so.
Ja, so.
Ist ja egal, eigentlich.
Nee, er macht keine Minispiele, er macht nur Mindgames.
Eben. Ja. Weil seine Mindgames, und das ist jetzt, er wird halt keine Spiele einbauen, die nichts mit der Story zu tun haben. Also er baut da nicht irgendwo so einen Automaten hin, wo Space Invaders läuft, wo man dann 50 UFOs abschießen muss, um weiterzukommen. Sondern es ist Story integriert, was er macht.
Also Beispiel ist, man muss irgendwo ein technisches Gerät anbringen und dann sieht man das halt im Close-Up und muss es halt auch korrekt bedienen, damit das Gerät irgendetwas macht, zum Beispiel einen Kurzschluss herbeiführen, damit das London Eye, das große Riesenrad in London, stehen bleibt und man sich ganz oben in Ruhe unterhalten kann, wo man nicht abgehört wird.
Sind das Dinger, die auf Geschicklichkeit basieren?
Haben wir nicht gesehen. Das sah eher schon nach Logikrätsel aus.
Ah, okay.
Aber das, ich weiß nicht, es gibt da mehrere. Wir haben da eins oder zwei gesehen, zweimal gesehen.
Es gibt auch kein Labyrinth.
Es gibt kein Labyrinth, aber es gibt ein Orientierungsrätsel.
Richtig.
Also ein Labyrinth.
Ja.
Eigentlich wäre es ein Labyrinth.
Stimmt auch nicht ganz. Das ist schon ein Ding. Es spielt, das freut mich sehr. Ich bin ein Riesenfan der Pariser Katakomben. Ich liebe die Pariser Katakomben. Jemand, der in Paris ist, knickt alles andere, geht in die Katakomben. Muss man früh da sein, weil da alle rein wollen. Es sind toll. Das ist unglaublich. Es sind Kilometer, hunderte von Kilometern Gängen, die aus Totenköpfen gebaut sind. Ernst, muss man fast so sagen. Das ist wirklich, die ganze Wand sind nur, also reale, Totenköpfe. Da ist ganz Paris begraben.
Das ist aber in Venedig.
Das ist Paris. In Venedig gibt es das auch. In Paris, ich stelle ein Video online. Ja?
Vielleicht gibt es in Köln auch, vielleicht haben wir
ja. Auch was vor. Ja. Das sind alte U-Bahn-Schächte, so wie ich weiß, hauptsächlich, wo sie halt einfach irgendwie die Leichen runtergeschmissen haben und die liegen da noch rum. Und da kann man spazieren gehen. Und das ist extra, das ist super unheimlich und ganz toll. Und diese Pariser Katakomben, die kommen auch in 15 Days vor. Für mich ein weiterer Kaufgrund übrigens. Das wird aber kein Labyrinth sein, sondern man bekommt eine Orientierungshilfe, einen Kompass, glaube ich.
Ein Kompass und eine Karte. Und genau. Das sieht auch toll aus, weil die Karte sah toll aus. Die hat mir gefallen.
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
Auf jeden Fall sah es
toll nicht, aus. Aber du meinst die Karte von den Katakomben?
Nee, das war es halt. War man nur ein Platzhalter.
War ein Platzhalter.
Ja. War ein Platzhalter. Ah, schade, ja, soll der drin lassen, die sah toll aus.
Die wird noch ein bisschen anders aussehen.
Ja. Also es zum Spiel können wir nicht viel sagen, weil...
Ein Schauplatz, den wir noch gesehen haben, war die Insel, die so ein bisschen an James Bond, ja, genau. Dr. No angelehnt ist.
Das ist mal so ein bisschen heller. Das ist so mal ein bisschen Insel halt. Ne? Ja.
Es gibt auch kein UFO. Es gibt kein UFO.
Kein UFO?
Kein UFO, ja.
Kein UFO, weil
UFO kommt nicht vor.
Lufo richtig. Es gibt ein Musée de Paris.
Genau.
Das ist eigentlich das UFO.
Das ist das Musée de Paris.
Er darf es halt nicht so nennen.
Nein, das ist nicht das UFO.
Nein,
das ist nicht das.
Na gut. Vielleicht sollten wir nicht zu viel vorwegnehmen.
Nee,
nicht zu
also viel verraten. Eigentlich kann man noch nicht so viel dazu sagen, weil ich jetzt mit so einem Gameplay nicht so viel gesehen habe, aber die Atmosphäre fand ich sehr positiv bisher. Könnte also ein gutes Spiel werden, aber es ist wohl sehr mit einem sehr engen Zeitplan produziert, deswegen war Martin gerade dafür auch ein bisschen kaputt. Der hat wohl auch sehr viele Wochenenden gearbeitet. Das Spiel soll im November rauskommen.
Nee, Oktober schon.
Oktober.
Ich habe mir Oktober aufgeschrieben und Sparaufnahmen ab Montag.
Genau, also ab Montag wird bereits aufgenommen. Und das finde ich total unheimlich, weil ich wusste von gar nichts. Ich dachte, für mich wäre das ein Titel, wo ich gesagt habe, 2010 vermutlich. Und das war mir ganz, vielleicht gab es eine Information, aber es war mir ganz neu, dass das Spiel jetzt aufgenommen wird und praktisch jetzt in den Laden kommt. Und das ist, da muss man vorsichtig sein. Das ist das, wo ich persönlich noch skeptisch bin, weil so ein Spiel in einem Jahr produzieren... Für jemand auch wie Martin, der sich mit Sicherheit gern viel Gedanken macht über Hintergrund und Backstory und so weiter, was ja dem Spiel auch, seinen Spiel immer die Tiefe gegeben hat, die Narrative. November. Ich hatte recht, November. Ja. November. Also das Weihnachtsgeschäft, aber vermutlich soll halt auch noch mitgenommen werden, so habe ich verstanden. Das könnte halt kritisch werden, weil genau diese Tiefe, wenn die natürlich dann irgendwie zwar angedacht ist, aber nicht konsequent zu Ende geführt werden kann, dann ist das halt ein bisschen doof.
Hoffen wir das Beste.
Ja. Also das sind so die positiven und negativen Seiten. Mehr kann man das nicht sagen.
Ja, als wir Martin dann ins Bett geschickt haben.
Wir haben ihn in den Zug getragen.
Ja, mehr oder weniger. Haben wir Steve Ince nochmal getroffen. Kann man nicht viel zu sagen, das war einfach nur ein bisschen Plauderei.
Genau, also ursprünglich war eigentlich angedacht, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt das So Blond nicht schaffen, dann machen wir das halt dann nachher, wenn wir Steve Ince eh noch sehen, wenn der frei hat. Wir haben aber dann gesagt, eigentlich wissen wir von So Blond. Ich habe ein paar Fragen gestellt, aber eigentlich wissen wir von dem Spiel schon relativ viel, weil das ja letztes Jahr schon vorgestellt wurde. Letztes Jahr ist es zum ersten Mal vorgestellt worden. Da haben wir ihn aber auch interviewt schon und so. Also wir wissen eigentlich schon relativ viel. Also haben wir ein Plauderstündchen gemacht.
Ja, wir haben ihn gefragt, was er sonst so macht. Und er hat gesagt, er hat Projekte, er kann aber nicht drüber reden.
Und er hat wohl genug zu tun. Er hat gemeint, er ist ganz zufrieden.
Wusstet ihr, dass wir auch mit Steve Ince zusammenarbeiten? Das ist eigentlich schon raus, ich weiß nicht genau.
Mit
Steve Ince zusammen.
Ach so, ja, hat er erwähnt, glaube ich.
Ja, okay.
Ich meine,
dass er mit euch gesprochen hat.
Wir arbeiten mit ihm zusammen und sind eigentlich schon fertig mit dieser Zusammenarbeit. Ja?
Ach ja, ich weiß, was es geht.
Ganz kleine Geschichte, aber so klein ist sie ja gar nicht, weil ich glaube, ich halte sie schon für sehr bedeutend, weil Steve Ince einfach wirklich ein unglaublich guter Autor ist. Wir haben Whispered World übersetzt ins Englische und fanden das sehr gut und dann haben wir gesagt, wir können uns aber eigentlich gar nicht so gut aus. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jetzt eigentlich nochmal jemand, der sich das einfach mal anguckt und wirklich guckt, ob das gut ist. Und dann haben wir halt Steve Innes gefragt, ob er Lust drauf hat. Und dann hat er halt sich diese 70.000 Wörter von Whispered World nochmal angeguckt und seinen Senf dazu abgegeben. Und ich glaube, das war ein ganz guter Senf. Also so...
hat er noch was geändert?
Senf. Ja, so. Darf man es in Köln was sagen? Düsseldorfer Senf?
Warum kriegst du so ihre?
Darf man, ja.
Ja, okay, gut.
Solange du nicht über Bier redest.
Nein.
Okay.
Ja, das war sehr lustig. Irgendwas Konkretes kann man aber nicht sagen.
Macht er das selber auch für Aetna?
Nein. Okay. Also noch nicht. Aetna ja. Dauert die Übersetzung auch 4 Jahre. Also von daher, das ist vielleicht irgendwann später oder so.
Haben wir noch irgendwas zu Steve Innes?
Ja, nur was zu DTP.
Ja, das...
Wir wissen, dass Grey Matter nicht tot ist.
Richtig. Also wir haben
wir wissen auch, nicht mehr,
ja.
Aber wir wissen, dass es nicht tot ist.
Man kann eine Sache sagen, es lief ein neuer Trailer am DTP-Stand. Wenn wir Zeit haben, vielleicht können wir mit Wizardbox mal kurz reden und einfach mal fragen, wie so der Stand ist der Dinge, wenn wir sie treffen. Ja. Obwohl es DTP wirklich nicht zeigt, also auch im Business Center nicht zeigt.
Und wir haben von Black Mirror 2 direkt eigentlich nichts gesehen, weil wir bei DTP nicht an den Termin gekommen sind.
Ja, also Achim Heidelhoff hätte ja Zeit gehabt.
Aber Spielerfahrungen haben wir hier, oder?
Ja, ich habe es heute angespielt, soweit es denn ginge, denn die Bildschirme waren sehr alt, waren matt, waren sehr kontrastarm. Und ich
Was ist mit DTP eigentlich los?
Und ich musste mich auf die Zehenspitzen stellen, um
überhaupt... Carsten, hast du da schon mal gearbeitet bei denen? Gut, okay.
Naja, ich musste die ganze Zeit auf diesen Zehenspitzen stellen. Ich bin nicht klein, aber um überhaupt was sehen zu können, also ich weiß nicht, Kinder haben es wahrscheinlich gar nicht spielen können.
Das ist ja nicht so Kinder.
Ja, oder kleine war das Menschen.
So.
Ja,
genau.
Wirklich nicht
aber klein, das ist die wichtigste Käuferzielgruppe für Black Mirror vermutlich.
Von der Seite kam immer ein Scheinwerfer und der hatte den Kontrast noch verringert. Also es war leider nicht so viel zu erkennen, aber das, was ich dann erkennen konnte, sah sehr schön aus. Klar, die Hintergründe sind wahnsinnig schön. Was mich sehr gestört hat, sind die zu vielen Hotspots. Aber man kann sie ja sofort alle mit Hilfe anklicken, deswegen geht's. Aber es.
Sind sie Story- oder spielrelevant?
Nee, eben nicht. Also sie sind einfach nur da. Und auch man kann sie dann 3 oder 4 Mal oft anklicken, wo dann immer was anderes erzählt wird.
Das ist aber im ersten Teil ja auch schon so.
Das ist ja auch so ein bisschen so einfach eine Philosophiefrage. Möchte man viel erfahren über die
also Lupen? Schon, oder ich fand schon sehr viele Lupen. Also wenn man die Leertaste gedrückt hat, dann sah man manchmal den ganzen Bildschirm voller Lupen, fand ich. Also
weil die Hotspots verschwinden wieder, wenn du das einmal gehört hast, oder?
Ja, genau. Okay. Einmal sagt er das und dann auch 3 verschiedene Sachen und dann verschwinden sie auch. Also sind nicht mehr zu sehen.
Gut.
Und ja. Also sieht aber wahnsinnig schön aus. Tolle Atmosphäre, auch nicht, also okay, ich habe ja nur ein paar Bilder gesehen, aber nicht ganz so farblos.
Hast du was gehört?
Nee, war kein Ton. Ne?
Das ist schade.
Ja, und es war eben auch schwer zu lesen, weil es eben auch sehr dunkel war.
Nicht so schön präsentiert.
Nee, gar nicht. Okay. Also,
vielleicht verbessert das CDPR noch bis morgen. Vielleicht hören Sie den Podcast jetzt an, so 4 Uhr nachts.
Ja, ich schaue nochmal ran.
Und werden das 6 Uhr morgens korrigieren. Gut.
Mir wäre ja noch was eingefallen, aber
dann
halte ich es lieber zurück.
Was wäre dir noch eingefallen, Kai?
Was ist denn eingefallen?
Das war erstmal Black Mirror 1. Da hat damals Jan Schneider ja gerade bei DTP Praktikum gemacht. Ja. Und ich
2002? Wann
war
das?
2003? Vielleicht 2003.
2003
und,
war das.
Ich war halt fest davon überzeugt, dass das ein super Spiel ist und wir das unbedingt machen müssen. Und bei DTP war es immer ganz schwierig.
Du hast mal bei DTP gearbeitet?
Ja. Und es war ganz schwierig, das durchzusetzen. Aber ich habe halt irgendwie ein halbes Jahr dran gekämpft und die wollten das. Naja, gut, das war halt auch schwierig, sowas zu finanzieren damals. Und der Jan war dann da als Praktikant und dann habe ich gesagt, Mensch, und wir hatten eine tschechische Version.
Ja.
Und,
mit englischen Untertiteln.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, guck dir das mal an, was hältst denn du davon? Und Jan auch so, Daumen nach oben. Und dann habe ich irgendwie noch wochenlang irgendwie auf die Leute eingeredet und gesagt, wenn wir das machen, das funktioniert, das wird ein super Hit. Und solange ich da war, und ich glaube auch in der Zeit danach, ist Black Mirror mit Abstand der Titel, mit dem DTP am meisten Geld verdient hat. Ja, also man muss ja mal sehen, was setzt man ein und was kriegt man raus. Und es war einfach der allergrößte Hit, den DTP jemals hatte, meiner Meinung nach. Also ich glaube kaum, dass es anders ist. Und
weiß Future Games das?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, das spielt ja keine Rolle, aber ich glaube schon, dass die bei Black Mirror 2 halt wirklich alles geben, also dass die wirklich nichts im Zufall überlassen. Und ich habe auch viel von Redakteuren gehört, also auch jetzt von den Print-Redakteuren, die auch sagen, dass Black Mirror 2 wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Und wobei ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, aber wie gesagt, da steckt mein Herz auch so ein bisschen drin. Wobei ich jetzt wahrscheinlich lieber von Future Games gesehen, das sage ich auch ganz offen. Aber Black Mirror 1 war ein ganz besonderer Titel. Und dann habe ich noch mit jemandem bei DTP auf einer Party gesprochen. Da habe ich gefragt, was machen denn Cranbill nach Black Mirror 2? Und hat er dann gesagt, Black Mirror 3. Ja. Kann man natürlich halten, was man davon will, aber das hat er zumindest gesagt. Ja. Ich glaube, es war jetzt auch keine interne Information, es war einfach nur dahin gesagt. Aber das ist ja auch eine logische Frage, die würde ich als Redakteur auch stellen. Was macht Cranberry nach Black Mirror 2?
Das fangen wir
ich würde die mal fragen.
Das fangen wir ja nicht immer.
Aber weil die können ja sagen, nichts, alles oder gar nichts, aber Black Mirror 3 würde ja naheliegen.
Wir konnten ja nicht rein. Wir haben Achim Heidelauf noch treffen, der hat unsere Handynummer dann aufgenommen, weil er gesagt hat, wenn noch irgendwie ein Termin geht, dann gibt er uns nochmal ein. Dann fangen wir den auch nochmal selber. Was er sieht, was er sagt als Cranberry Creative Director? Nee, was ist er da? Produkt? Nee, weiß ich gar nicht genau.
Senior Producer bei DTP und
so,
betreut halt verschiedene Spiele, unter anderem halt Black Mirror.
Okay, genau. Also wir mal gucken. Aber wir fragen normal ja meistens immer, was das nächste Projekt ist. Aber da konnten wir, wie gesagt, noch nicht. Black Mirror 3. Alle guten Dinge sind 3. Wir werden es sehen.
Da hat man schon beim ersten gesagt, kann es ein Sequel geben.
Und bei Black Mirror ich kann mich noch sehr gut erinnern, Black Mirror hat ruckzuck gesponsert. Auf Tele 5. Das gab es mal zu gewinnen. Fand ich toll. Ja, das ist so Adventure im Fernsehen.
Das war Carsten.
Und wer hat das angefädelt?
Ich habe keinem das benutzt, aber es war ein Genie. Ja. Ruckzuck war eine tolle Sendung. So, was haben wir da noch gesehen? Ich gucke hier nochmal eine Firma, die ich nicht kenne.
Dedelic.
Deponia.
Icarus.
Ja. Deponia.
Ja, diese Leute von Dedelic, die sind sehr aktiv im Moment. Also,
ja, wir haben mit Klaas Paletta geredet und natürlich mit Jan Müller-Michaelis.
Ja, also die haben ja nicht nur ihr Whispered World und ihr New Beginning im Gepäck gehabt, sondern auch zusätzlich das direkt die nächste Produktion, die jetzt ansteht, Deponia. Und das sah toll aus. Ich finde, es sieht toll aus. Wir haben neue Screenshots gesehen, die kannten wir noch nicht. Und wir haben eine Präsentation gesehen, wo wir ein bisschen durch die neueren Kapitel geführt worden sind, storytechnisch. Und die Story an sich bietet unglaublich viel Potenzial. Da kann man viel draus machen, glaube ich.
Ich finde die Spielwelt sehr faszinierend.
Richtig.
Also man kann darüber sagen, es spielt auf einem Müllplaneten, auf dem unglaubliche Mengen Müll gelagert sind.
Ja, und das sieht toll aus schon mal.
Der Müll sieht toll aus, der ist wieder alles in 2D gezeichnet, wie
schöner Müll.
Sehr schöner Müll, ja. Würde man sich direkt zu Hause hinstellen.
Ja. Und man kann natürlich tolle Rätsel machen mit viel Müll.
Das ist extrem raffiniert, denn da hat man immer die Rechtfertigung, dass irgendwo etwas liegt, was man zufällig gerade braucht.
Spielmäßig ist eigentlich Adventures?
Die sammeln sie zumindest.
Ja,
stimmt, die Sachen.
Ja.
Und die Story an sich, das ist auch bombig eigentlich. Also die ist schon sehr vertrackt. Es ist eine Verwechslungs- und Liebesgeschichte. Klassisch gesehen. Also
ja, es wird zu weit führen, die Story hier im Podcast
vollständig. Die würden wir jetzt stundenlang ausbreiten.
Es ist auch so, dass niemand von uns, glaube ich, sie verstanden hat vollständig.
Also man muss sagen, es war schon sehr spät und ich war erstaunt, dass die Dedelic-Leute noch so viel Energie hatten für die Präsentation. Also,
Es ist nicht unkompliziert.
Also ich habe auch immer gesagt, oh Gott, ja, um 17 Uhr. Ja, wir haben es versucht abzuspeichern. Du hast viel mitgeschrieben.
Ich habe viel mitgeschrieben, ja. Es gibt also in der Spielwelt erstmal für die obere Schicht der Planetenbewohner gibt es fliegende Städte, wo die wohnen. Es gibt eine untere Schicht, es gibt eine mittlere Schicht. Und es gibt eine Story, die sich darin abspielt, die mit einer Verwechslung zu tun hat. Wo das Bewusstsein einer Hauptfigur
Goal
heißt sie,
aufgespalten wird
in drei Teile, die dann sich auf Chips befinden, die in die Welt verstreut werden, und dann gibt es Taschen, in denen sich Dinge befinden, und es ist alles nicht einfach, aber ich glaube, also von dem, was ich über die Spielwelt gesehen habe, da kann man auf jeden Fall viel drin machen.
Und dann hatten sie nicht nur das dabei? sondern auch gleich noch ihr nächstes eingekauftes.
Das kann man uns ganz kurz nach ein paar Minuten angucken können. Beziehungsweise Jan hat sich das angucken können.
Ja, ich habe euch schon weitergeschickt.
Zum nächsten Termin, da kommen wir gleich dazu.
Ja. Machinarium haben wir auch gesehen. Das ist von Amanita Design, das neue Spiel von den Leuten, die Samorost gemacht haben. Und mit Samorost ja auch sehr viele Freunde gewonnen haben, weil es toll aussieht, weil es sich nett spielt und einfach eine schöne Sache ist, die man nebenher so als Flash mal im Internet kostenlos ja auch spielen kann. Der zweite Teil kostet ein bisschen Geld, aber auch nicht viel. Und Machinarium ist jetzt das Neue, was wesentlich größer angelegt ist, wesentlich aufwendiger und wieder auch fantastisch aussieht und in Flash umgesetzt ist. Und man hat... Ira möchte was dazu sagen?
Ira kennt die Samorost-Teile, glaube ich, sehr gut. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, aber sind keine Adventures. So,
sondern?
Ja, Hotspot-Sucher, wo man Sachen auslöst. Also das ist jetzt kein klassisches
Adventure. Ja, man hat in Samorost kein Inventar.
Gar nicht. Es wird auch gar nicht geredet eigentlich, sondern...
Ja, in Machinarium geht wesentlich stärker Richtung Adventure. Es wird zwar auch nicht geredet, es gibt keine klassischen Dialoge in dem Sinne. Es gibt nur so Sprechblasen, die man dann an den Figuren sieht. Aber man hat ein Inventar, man nimmt Sachen mit und man hat auch eine Spielfigur wirklich, die diesen Roboter, den man von den Screenshots und Videos ja auch kennt. Und der steckt Sachen in sich rein, um die mitzunehmen und holt sie dann wieder aus sich raus und kann auch nur mit Sachen interagieren, die irgendwie sich in seiner Nähe befinden. Also man kann nicht irgendwo auf das Bild klicken und dann passiert immer das Gleiche. Da muss schon mit diesem Roboter die Aktionen durchführen. Und was ich jetzt gesehen habe, die größte Stärke von Machinarium sind sicher die Animationen, denn dieser Roboter hat für jede Aktion, die er macht, eigene maßgeschneiderte Animationen, die butterweich sind ja auch Flash und einfach extrem putzig sind. Dieser Roboter ist wahnsinnig putzig.
Super.
Sind die Figuren dann so Vektoren oder sind die dann auch... Also es ist ja bei den Samorost-Teilen ist es ja so, dass die Hintergründe immer so Fotokollagen sind oder eben Pixelgrafiken und die Animation an sich dann immer Vektoranimation.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Super zusammen.
Sie haben sehr viel Struktur. Also ich glaube, es sind keine...
dann wird es wahrscheinlich...
Es sind wahrscheinlich irgendwie Grafiken, die dann nur zusammengesteckt werden mit Flash. Also Pixelgrafiken, die zusammengeschickt werden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es könnte auch Vektor sein, wenn es gut gemacht ist. Weiß Carsten das vielleicht?
Das ist echt eine schwierige Frage. Also auf jeden Fall, eigentlich, mir ist es ehrlich gesagt egal, weil die Hintergründe sehen unglaublich gut aus. Ja. Da gibt es auch Parallax Scrolling und für mich sind das einfach, für mich sind das 2D-Hintergründe. Also der Grund, warum wir es halt machen, ist, weil wir es einfach für ein sensationell gutes Spiel halten und die Sachen, die wir zuletzt gemacht haben, Edna, Whispered World oder auch jetzt Deponia und New Beginning, die sind alle sehr unique und alle sehr unterschiedlich und Machinarium passt sich einfach in diese Reihe unglaublich gut ein, ist wieder komplett anders und wird, glaube ich, wird einfach richtig gut. Also wir bringen das dieses Jahr noch raus und da wird es halt in einer Box dann Machinarium und die beiden Samorost-Spiele geben.
Und das wollte ich nämlich noch gefragt haben, denn man kann Machinarium ja schon online bestellen, bei dem Entwickler direkt vorbestellen, eine Download-Version, glaube ich.
Es ist ja nicht viel zu lokalisieren, aber wir werden natürlich eine deutsche Version machen.
Da wollte ich fragen, was der Mehrwert von der deutschen Version ist.
Es gibt die beiden Samorost-Spiele und wir machen das Spiel. Nein, also wir werden uns schon über bezüglich der Verpackung noch irgendwas einfallen lassen, dass wir noch irgendwie ein schönes Goodie haben. Und wie gesagt, es ist Samorost 1 und 2 dabei. Ich glaube, Samorost 2 kostet, glaube ich, so, wenn man es im Internet kauft, glaube ich, $4.99, irgend sowas.
Irgendwie so in der Gegend.
Ja. Das Machinarium wird, glaube ich, $20 kosten. Aber es wird halt nur, wenn wir eine deutsche Version machen. Loka ist nicht so groß. Trotzdem werden wir die einzigen sein, die eine deutsche Version anbieten. Und wir machen das natürlich aus Überzeugung, weil wir glauben, dass es halt einfach ein unglaublich schöner Titel ist, den einfach viele Leute wahrnehmen sollen und auch Leute, die ihn vielleicht, er ist ja sonst nur digital zu bestellen, sondern die vielleicht auch sonst Spiele vielleicht in Deutschland bei Amazon bestellen oder bei Mediasaturn sich ein Spiel kaufen oder wo auch immer. Und da würden wir es natürlich dann entsprechend auch platzieren.
Klaas hat uns eben für die deutsche Version ein Artbook versprochen.
In der Verpackung?
Ja.
Ja, wenn er das sagt.
Kann man was zum Preis sagen?
Ja, also 29,99.
Okay.
Ja, das wird der Preis in Deutschland sein und wie gesagt, Machinarium, Samorost 1 und 2 Und wie gesagt, eine schöne, hochwertige Verpackung. Und Clubbox auf jeden Fall. Und halt irgendein Goodie. Ich weiß nicht, also Poster. Vielleicht sollte man darüber eine Abstimmung machen beim Treff oder so. Also wenn da steht Actionfigur, machen wir es halt nicht. Aber oder wenn da steht 12 Seitenwürfel mit, dann machen wir es auch nicht. Weil davon haben wir zuletzt 60.000 Stück gekauft. Und das war schwierig genug. Aber wir wollen halt schon irgendwie dem ganzen Mehrwert geben. Und den Titel sollte auf jeden Fall niemand verpassen.
Bin gespannt drauf. Spielzeit, gibt es da mal was sagen?
Oh, das kann ich echt schwer schätzen.
Das ist ganz witzig. Der Klaas hat gesagt, seine Praktikanten sind immer noch nicht fertig mit dem Durchspielen. Was darauf schließen lässt, dass es lang ist.
Vielleicht wer sitzt denn da im Praktikum, da beim Durchspielen? Wer macht das dann?
Sind eure Praktikanten gut?
Die sind sehr gut, ja. Also wir sind jetzt vielleicht auch das, wir sind jetzt knapp über 30 Leute bei der Delic. Da kommen natürlich immer während andere Praktikanten halt auch in unterschiedlichen Abteilungen. Normalerweise spielen die in der Publishing-Abteilung, die Praktikanten spielen dann die Spiele oder testen die Spiele, wobei das jetzt dann auch noch kein richtiger Beta-Test, ne? Und da wir ja sozusagen eine kleine Loke haben, wird das Testing hoffentlich nicht so aufwendig. Aber das ist auch ein Punkt, da Monita ja das sonst überwiegend alleine macht, sind wir im Prinzip der einzige, ich sag jetzt mal große Partner, der dir natürlich beim Testen extrem stark helfen wird und wir natürlich das Ding auch einfach uns wochenlang auf Herz und Nieren angucken und denen halt alles reporten, was uns auffällt, weil wir natürlich auch einfach natürlich das bestmögliche Spiel releasen wollen.
Gut.
Ich sag putzig.
Putzig, ich auch. Ja. Ich habe nur ein bisschen was gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen.
Der Roboter ist der Hit.
Der Roboter ist der Hit, das glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten 10. Ich habe nur 2 gesehen, aber wir könnten vielleicht...
Charmant kannst du noch hinzufügen.
Charmant.
Ich sag kunstvoll.
Ja. Wenn du das sagst.
Was mir bei der Gelegenheit noch...
Keine Angst vor Kunst.
Haben wir nicht.
Ihr habt da ja noch was von Future Games auch in der Hinterhand. Kannst du uns da vielleicht irgendwas zu sagen?
Nein.
Okay. Interessant. Wir sind dann, also Jan hat sich weiterhin Machinarium angeguckt und wir sind zu ProSieben gegangen. Oder zu Seven Games. 7-1 Intermedia.
7-1 Intermedia.
Die haben so viele Namen, dass man nicht genau weiß, wer nun eigentlich für was zuständig ist. Wir sind angekommen.
Ja, das war ja das Spiel, wo wir gestern schon in der Pressekonferenz
genau gesehen haben. Und wo wir auch den Trailer von der Pressekonferenz hochgeladen haben. Den Trailer gibt es irgendwie noch nicht in digitaler Form, aber wir haben ihn abgefilmt in der Pressekonferenz und online gestellt. Man hat uns heute gesagt, dass sie nicht genau wissen, ob man das darf. Wir haben es gemacht. Sie haben uns aber auch nicht gesagt, sie haben uns in der Pressekonferenz auch nicht gesagt, dass wir es nicht abfilmen sollen.
Nee.
Sie haben uns erst heute gesagt, sie wissen gar nicht genau, ob man das durfte. Aber sie haben nichts gesagt. Also haben wir es gemacht.
Ja.
So, also wir kommen an bei Seven Games, 7-1 Intermedia. Haben gesagt, hallo, wir haben da noch einen Termin ausgemacht. Gestern, frisch, weil wir nicht informiert worden sind darüber, dass man da Termine ausmachen kann und dass es dann ein Adventure präsentiert wird. Hatten also noch einen Termin am Abend, kamen an und haben gesagt, ja, wir hatten da noch einen Termin ausgemacht. Ich habe dann meine Karte gezeigt, hier Adventure-Treff. Und dann sagt, oh ja, komisch, ich frag mal. Und dann kommt da so ein Typ daher und sagt, wie, ihr seid da schon drin? So, ja, und dann haben wir gesagt, ich weiß, also ich bin nicht drin. Also ich bin hier. Und dann hat sich herausgestellt, dass da eine andere Webseite drin war. Ich habe die noch nie von gehört, die hieß Ecke. Adventure Corn im.
Sind das nicht Korn. Die, die das seit 1682 machen? Bringing Adventure Games since 1682?
Möglich.
Also die sind schon lange
ja dabei. Also jedenfalls die sind wohl hingegangen, ich wissen es nicht, aber vermutlich sind sie wohl hingegangen, haben gesagt, wir haben ja gehört, bei irgendeiner anderen Adventure-Webseite, da gibt es ein neues Spiel bei euch. Wir würden uns das gerne angucken. Und dann haben die gesagt, Adventure, ja, kommt mal rein. Ihr habt euch ja angemeldet quasi. Und dann waren die da schon drin. Und wir waren noch draußen, obwohl wir den Termin hatten. Das geht natürlich nicht.
War nicht unser Tag irgendwie.
Ja, das war nicht unser Tag. Ich weiß auch nicht genau.
Manchmal verliert man, manchmal gewinnt
man. Manchmal gewinnt man, ja. Macht ja nichts. Wir Adventure-Fans halten ja gerne zusammen. Wir haben dann einfach einen neuen Termin ausgemacht. Halt dann ein bisschen später. Und sind dann später nochmal hin. Und haben uns die Krone des Midas angeguckt, ein Adventure-Spiel auf Wii, PS2 und DS. Entwickler ist Independent Arts. Und die haben uns das präsentiert, die haben uns die Wii-Version präsentiert. DS haben wir nicht gesehen und PS2 haben wir auch noch nicht gesehen. Rätseldesign von Jörg Ballschmidt, den habe ich vorhin noch kurz getroffen. Ich habe Jörg Ballschmidt, bekannt aus den Geheimakte-Spielen, getroffen und gesagt, ja, du hast doch da das Rätseldesign gemacht und so weiter. Was sagst du denn zu dem Spiel? Und er hat gesagt, er hat keine Ahnung von dem Spiel, er hat es noch nicht gesehen. Aber er hat das Rätseldesign gemacht. Aber er hat es nicht gesehen. Also er hat es gemacht, aber nicht gesehen.
Da hätte er ja mitnehmen können.
Ja, aber er musste dann irgendwie weg. Aber wenn
ich habe ja gestern als ersten Eindruck vom Trailer böswillig bin gesagt, Baphomets Fluch in hässlich.
Ja.
Was kann man dazu jetzt genauer sagen?
Ich
versuch's mal zu retten. Ich war halt übrigens auch bei Pro7, hatte mit denen auch einen Termin und ich wäre fast gestorben. Ich habe da mit jemandem gesessen und plötzlich war so ein komisches Knackgeräusch. Dachte ich mir, hinter mir fällt irgendwie ein Poster von der Wand. Ne? Mhm. War aber kein Poster, war irgendwie ein aufgehängtes Bild, richtig mit Glas oder so. Mhm. Das fiel mir dann auf den Arm, relativ unverbeult. Aber das Glas ist halt komplett kaputt gegangen und das war knapp. Ja, ich hätte es auch auf den Kopf kriegen können und wer weiß, was dann passiert wäre.
Lass
ja,
ich mal keinen Podcast machen können.
Ja, erstens das und wenn es eine amerikanische Messe gewesen wäre, dann wäre ich endlich reich geworden. Weil mit Adventure ist das sehr schwierig, weil dann hätte ich die halt richtig böse verklagen müssen. So ist mir das Ding nur auf den Arm gefallen und ich habe mich noch entschuldigt, dass es mir auf den Arm fällt. Na gut, aber egal, das ist eine andere Geschichte.
Was ist noch mit den Publishern los?
Keine Ahnung.
Aktuell irgendwie. Unglaublich.
War das ein Bild von 7-1 Intermedia oder war das ein Bild von der Köln-Messe?
Keine Ahnung, also ich habe es ja wie gesagt auch nur auf die Rückseite wahrgenommen. Ich vermute mal, das war irgendein 7-1-Produkt, weil in dem Raum waren halt schon deren IPs und ja.
Ja, aber wie war das Spiel?
Ja, also wie gesagt, Wii ist ja immer so ein Fall für sich. Wii ist ja technologisch nicht unbedingt der Hit, deswegen darf man da auch nicht so viel erwarten. Ich weiß auch nicht, ob man so wenig erwarten kann. Sag ich mal ganz offen, weil das Spiel kostet 55 Euro ist der UVP. Es ist der größte Brand laut Pressekonferenz, den 7-1 Intermedia hat. Das ist also das große Produkt. Man war wohl auch relativ stolz drauf. Ganz zeitgemäß sieht es nicht aus. Muss man, also ist meine Meinung, könnte ich jederzeit korrigieren. Ganz zeitgemäß sieht es nicht aus. Das
ist ein bisschen matschig irgendwie.
Das ist alles sehr matschig. Anti-Alas gibt es gar nicht. Sehr kantig alles.
Aber die Ideen sind gar nicht schlecht.
Hätte, also nur grafisch, zu denen kommen wir gleich. Grafisch hätte auch vor 10 Jahren schon so aus.
Okay, also die Grafik ist nicht gut, aber können wir vielleicht
aber das heißt ein gutes nichts, Spiel erwarten. Mir persönlich ist Grafik nicht, für mich ist Grafik nicht alles. Wenn die Story gut ist, nehme ich das auch gerne nochmal in Kauf. Die Story ist ein bisschen klischeehaft, aber solide. Es geht um einen Nachtwächter, der neu angestellt wird in einem Museum. Ja. Und da passiert dann so einiges und er versucht ihm auf die Schliche zu kommen und das Ganze wird dann, so hab's ich hab dann aufgeschrieben, schon Indie-like so ein bisschen umgesetzt. So mit Geheimräumen und Grätzen, die er da lösen muss und so wie man das halt aus klassischen Abenteuerfilmen eigentlich kennt. Wobei die Location, so hab's ich verstanden, nur das Museum ist.
Nur das Museum.
Ja, aber das macht ja nichts, es gibt halt viele Geheimräume, die man da entdecken kann. Das war in Ordnung, Musik war auch gut, Sprachausgabe, die Stimme von Tobey Maguire macht den Protagonisten und die Stimme von
Nicole Kidman,
genau, richtig, macht die zweite Protagonistin, die man auch spielen kann. Und zwar, die kann man aber nicht in der gleichen Location spielen, aber man kann sie im Wechsel spielen. Also beziehungsweise man kann frei wechseln, aber sie sind dann in der Regel nicht in der gleichen Location, glaube ich. Es ist dann immer, nee, doch, gab es auch, es gab ein Koop-Rätsel auch. Also eigentlich ist es relativ frei. Also Rätseldesign-technisch fand ich es solide.
Ja, die Rätsel selbst sahen auch grafisch ganz gut aus.
Ja, das ist
richtig. Ich habe so ein Dinosaurier-Rätsel gesehen. Ja. Und da wurde auch die Wiimote schön eingesetzt.
Ja.
Also die einzelnen Knochen von diesem Dinosaurier, die wurden auch dann mit dem Ding gedreht.
Also man dreht dann die Wiimote und damit dreht man auch die Knochen. Das ist, also solche Ideen hatten sie. Das fand ich ganz, ganz cool. Das ist auch so eine Sache, wo man sagt, das könnte auch. Auf der Wii gibt es ja nicht so viele Adventures bisher, außer halt die Portierungen natürlich und ein paar Exoten. Das sieht nach einer Adventure aus, dass auch diese Wii-Funktion nochmal scheinbar halbwegs sinnvoll einsetzt. Wobei dann die DS-Version das natürlich adaptiert hat. Das ist die gleiche Geschichte. Die Grafik ist dann nicht mehr Echtzeit-3D, sondern vorgerendert. Ich hätte es gerne gesehen, wie es aussieht, weil ich glaube, das ist eigentlich das einzige Problem, was das Spiel hat. Es nutzt halt 3D-Grafik, die halt heute nicht mehr so aussieht. Kann aber auch an dem Bildschirm gelegen haben. Ich kenne die, das sind diese klassischen Bildschirme von Nintendo, die irgendwie auch nicht die beste Auflösung haben. Weiß ich es nicht genau. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein bei dem Ganzen. Musik war gut.
Okay.
Von der PS2 haben wir noch nichts entdeckt. Das macht eine andere Firma. Stolz ist man auf alle Fälle drauf bei ProSieben. Ich weiß nur nicht genau, ob sie wirklich so viel von dem verkaufen können, gerade auf der Wii. Das ist ja auch nicht ganz so einfach mit Adventures.
Vor allem für den Preis.
Und bei dem Preis halt auch. 55 Euro. Klar, ist ein Konsolenprodukt, aber es ist ein Wii-Produkt.
Ich fand ja die Entscheidung interessant, das für die PlayStation 2 zu machen.
Ja, da haben sie uns ganz klar gesagt, das hängt wirklich nur mit der Menge des Endgeräte zusammen. Und sie glauben halt weiterhin daran, dass viele Leute auf der PS2 Produkte kaufen, auch neue Erscheinungen kaufen. Das ist auch günstiger. Da kostet es, glaube ich, 30 Euro. Es ist, glaube ich, 55 Euro wie 40 Euro DS. Das ist auch ganz schön teuer für ein DS-Produkt. Aktuell zumindest. Und 30 Euro für die PS2.
Das hängt auch mit der Altersgruppe zusammen, die da angesprochen wird. Ich schätze mal, das ist so 12 Jahre, 10, 12 Jahre, und man hat es auch gesagt, die rechnen auch damit, dass die Konsolen über die Generationen runtergegeben werden, so wie abgetragene Pullover oder sowas.
Die Frage ist halt, ob nicht auf die Spiele runtergegeben werden. Wenn
die, die PS3 kauft, dass dann die PS2 an den Sohn weitergeht, und dann ist halt das Spiel da interessant wieder.
Ja.
Komische Rechnung, aber okay.
Ja, also das ist, das sagt, wir haben auch noch gefragt, warum man kein PC-Produkt auch noch draus macht. Sie entwickeln parallel. Sie entwickeln wohl auch, es ist vermutlich, so sieht es auch ein bisschen aus, es ist vermutlich eine Eigenentwicklung, was die Engine betrifft. Man konnte zumindest nicht sagen, dass man irgendwie eine spezielle Engine benutzt. Und haben halt dann gefragt, wenn man das eh schon macht, warum nicht auch am PC denken? Die Steuerung würde das ja auch erlauben, und das wäre ja auch noch ein halbwegs denkbarer Markt. Aber da haben sie dann auch gemeint, nö, das interessiert sie eigentlich nicht. PC ist eigentlich jetzt nicht interessant. Mhm. Außer natürlich, das Spiel ist so... wird so groß, dass man dann vielleicht nochmal sagt...
Naja, ganz ist es nicht. Also genauer gesagt, konnten sie uns die Frage eben nicht beantworten.
Ja gut, sie haben mal gesagt...
Weil nicht ihre Entscheidung waren. Weil
die Entscheidung wurde halt getroffen.
Weil der Meinung war, dass die Zielgruppe, die mit dem Spiel angesprochen werden wird, sich nicht unbedingt am PC befindet, wenn sie
dann daddelt. Heißt so viel wie, PC ist nicht interessant.
Da kann man drüber mutmaßen, und ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, das kann man, denke ich mal, dem Publisher überlassen. Es kommt halt nicht für PC. Und
ist schade für Adventure-Spieler, die natürlich gerne immer noch auf dem PC mit Maus spielen. Das Spiel könnte
gibt's
man auch leicht
ja,
mit...
Gibt's ja noch, ne?
Gibt's noch Spiele, das hätte auch, funktioniert, das hätte man mit Maus genauso spielen können. Carsten zückt mit den Schultern, ihr macht ja viel auf PC. Wie seht ihr den PC-Markt?
Ja, für Adventures auf jeden Fall. Also das ist schon eigentlich für mich die Lead-Plattform. Wie gesagt, wir haben ja vorhin über kurz über Heavy Rain gesprochen. Aber klar würden wir auch gerne Multi-Plattform-Spiele machen. Wir glauben auch, dass man Spiele auf mehreren Plattformen machen kann. Adventures, aber PC ist schon Lead, und das Ganze, was ich eben gehört habe von euch, ich möchte es eigentlich...
Die sind ja auch...
versuche es nicht zu kommentieren.
Die sind halt auch noch neu. Also, O-Ton war von einem Mitarbeiter, ich kann es nicht sagen, ich bin jetzt seit 2 Wochen hier, die haben wohl sehr skaliert, sehr stark, machen auch ganz viel im Online-Bereich jetzt, vielleicht experimentieren die halt ein bisschen. Wir werden es sehen. Ich finde es gut, dass sie ein Adventure machen. Warum nicht? Ach ja, man kann auch sagen, es heißt der Galileo Mystery Adventure. Ich habe keine direkte Connection zu Galileo gefunden. Der Moderator, ich habe vergessen den Namen jetzt mal.
Ayman Abdallah
spricht nicht mit.
Kommt
nicht im Spiel vor. Es ist wirklich ein eigenständiges Spiel mit einer eigenständigen Story. Es gibt halt, es hat einen gewissen Lernaspekt. Also man will auf alle Fälle auch gewisse Informationen über das, was man halt im Museum eh so findet. Fauna, Flora und so weiter. Und eben Dinosaurier, wie heißen die denn? Und die Information wird als Backstory geliefert. Also es hat einen gewissen Lernanteil, wie Galileo das ja auch hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie irgendwelche Themen vorkommen, sage ich jetzt mal, hier werden schon irgendwelche Zeichen gegeben. Wir sind gleich fertig. Dass da irgendwelche Themen vorkommen, die man jetzt aus Galileo kennt. Natürlich wird Pro7, hat man uns gesagt, das Spiel angucken und wohl auch featuren, crossmedial featuren. Vielleicht gibt es eine Galileo-Spezialsendung zum Thema Dinosaurier zum Beispiel. Und das Dinosaurier kommt halt auch im Spiel vor, und dann macht das ja irgendwie auch wieder Sinn, dass das Spiel Galileo Mystery Adventure heißt. So ungefähr. Pro7 hat ja auch ein Mystery Adventure rausgebracht. Obsidian, mir ist der Titel nachher wieder eingefallen beispielsweise. Das war ja zugekauft. Wie war es? Akte X, Mystery Adventure, hat mit Akte X aber überhaupt nichts zu tun. Mhm. Akte X, wirklich? Ich glaube, Akte X Banner war drauf. Irgend sowas, hast recht, glaube ich. Es ist Obsidian, Pro7. Genau, das andere hieß, habe ich vergessen, das mit dem Alien drauf. Ich fand Obsidian ja gar nicht so schlecht. Aber das war ein zugekauftes französisches Adventure, hat aber nichts mit Pro7 Mystery irgendwie zu tun gehabt. Man hat es halt nur einfach damit beworben. Und so ähnlich sieht das auch hier wieder aus, eigentlich. Aber es macht ja nichts, ändert ja nichts daran, dass es ein Adventure ist für Wii, und kann uns als Adventure-Treffen erfreuen. Auch wenn die Grafik vielleicht ein bisschen besser sein könnte.
Ja, und damit kommen wir langsam zum Ende. Denn,
Gott sei Dank. Wie viel haben wir aufgenommen bisher?
Wir haben, sage ich nicht.
Ja. Wir werden es posten als the world's longest podcast ever. Aber Carsten war da, und das war wichtig, dass wir da... Das ist
Ja.
Das ist so interessant. Wir sind am Ende.
Gewinnspiel. Nein, wir sind noch nicht ganz am Ende.
Gewinnspiel.
Wir haben noch ein Gewinnspiel.
Gewinnspiel. Ihr wisst ja,
bei
ihr.
Ich wollte noch zwei Harveys zusteuern. Die Plüschhasen sind jetzt bald da.
Und geil.
Das ist natürlich super.
Also ich lege noch zwei dazu.
Wunderbar. Also dann kann man gleich mal sagen, Didelic Entertainment und Brain & Publishing sponsern Produkte. Die Brain & Publishing sponsert Perry ein Adventure-Paket mit Perry Roden und zwei weiteren Bonus-Adventures. Wird wild zusammengewürfelt per Zufall.
Da ist bestimmt Lisbeth Wild dabei.
Jetzt geht der Kampf los.
Das ist der Podcast hier.
Das ist der Podcast.
Du bist vom Bier.
Ja.
Also, ich versuche ja alles und die Frage.
Aber Didelic und Braingame sind ja beim gleichen Co-Publisher. Wir sind ja gute Kollegen sozusagen, wenn man eigentlich so will.
Ja.
Ja, also dann verlosen wir in Whispered World zwei HWs. Alles in einem Paket oder machen wir da mehrere?
Ich würde sagen, wir machen zwei Pakete draus.
Wir machen zwei Pakete draus.
Damit wir zwei Leute glücklich machen können.
Das ist doch cool.
Ja, zwei Harveys für einen.
Wir machen drei Pakete draus. Wir machen, einer kriegt einen Harvey. Einer kriegt einen Harvey und einen Whispered World.
Harvey und Perry Roden ist auch nicht schlecht.
Ja. Ich kann auch noch ein paar Perry Roden oben draufschieben, wenn das ist. Also das kriegen wir dann schon hin. Also das Päckchen kriegen wir dann schon irgendwie zusammen, dass da jeder einen Perry Roden hat zum Beispiel. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Also dann losen wir was zusammen. Also ihr kriegt was. Ihr kriegt was mit Adventure drin.
Wir suchen drei Gewinner.
Ja. So, und wir brauchen eine Frage. Jan, was schlägst du vor? Oder
ich
was?
Ich habe eine Frage.
Du hast eine Frage.
Und zwar wollen wir es nicht so kompliziert machen wie gestern. Wir wollen es aber auch nicht so machen wie vorgestern, dass man die Lösung einfach abschreiben kann. Deswegen haben wir eine Schätzfrage. Und zwar, wie viele Besucher wird die Gamescom am Ende haben.
Offiziell oder inoffiziell?
Offiziell.
Offiziell. Das, was die Gamescom am Sonntag, hast du ja gesagt,
veröffentlicht wird. Es gilt für dieses Gewinnspiel die Zahl, die von der Gamescom veröffentlicht wird.
Richtig. Die muss vielleicht nicht stimmen, aber wir werden die Zahl einfach nehmen.
Genau.
Das ist so. Und bis einzelne Schluss ist Mitternacht, Freitag Mitternacht. Heute Mitternacht.
In der Nacht von Freitag auf Samstag.
Genau, die Mitternacht. Mitternacht, Freitag. Wir können noch eins sagen, morgen Adventure-Treff, Community-Treff vielleicht noch. Für alle, die nach Köln kommen. Nicht vergessen, die Informationen haben wir auf der Startseite. Seid ihr auch dabei?
Also, Jan Müller-Michael wird auf jeden Fall kommen. Also, ich glaube, das ist relativ sicher. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich auch, keine Ahnung. Gibt es morgen wieder einen Podcast?
Es gibt jeden Abend
einen Podcast. Gibt es Bier?
Bier gibt es auch.
Und Jägermeister.
Und Jägermeister. Ira will Jägermeister, hat sie gesagt.
Also, unter Umständen kommt morgen wieder. Aber vielleicht kommt morgen jemand anders.
Ja, es kommt, unter anderem kommt zum Beispiel auch Stevens vielleicht, wenn wir Glück haben. Den haben wir auch. Der hat gesagt, ja, er versucht auf jeden Fall auch zu kommen. Und viele andere, also wir wollen nicht alles verraten, aber es haben sich einige angekündigt.
Ja, man weiß ja auch nicht, wer absagt. Also.
Ja.
Nachher sagen wir jetzt hier, Stevens kommt.
Wir haben Tische reserviert.
So. Wie spät?
20 Uhr.
10 vor 2.
Ach, heute, jetzt?
Ja.
Ja, da vor 4 Uhr gehen wir. Vor 5 sind wir nicht im Bett. 7 Uhr.
Das dauert noch ein bisschen jetzt hier.
Ja. Gut.
Haben wir noch was?
Nee.
Gewinnspiel?
Ja, doch, ja. Wir haben noch was. Es gibt ein Bonus-Feature am Ende dieses Podcasts. Mehr sage ich nicht. Let's go.
Okay.
Ja.
Dann würde ich sagen, bleibt noch uns ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen zu bedanken.
Unglaublich.
Die wirklich einen unfassbar langen Podcast mitgemacht haben.
Ja, Wahnsinn.
Also vielen Dank, Ira.
Ja.
Und vielen Dank, Carsten. Hey. Ja.
Unglaublich.
Es ist, mir fallen keine Worte dazu ein.
Es war fantastisch. Ja.
Unvergesslich einfach.
Unvergesslich. Ja, das wir sollten alle gemeinsam ins Becken.
Man wird noch lange darüber sprechen.
Ich sag ja immer, man wird in 1000 Jahren noch darüber sprechen.
Ja.
Ja.
Und da haben wir alle gedacht, Gamescom, da erinnern wir uns nicht dran.
Ja.
So wie C-Bit Home oder so.
Ja.
Ja, aber...
Bits in Fun war auch gut.
Ja.
Da habe ich mal aufgestellt bei Bits in Fun.
Ja, was denn?
Ja, ich habe da einen Stunt gewonnen. Mein allererstes Adventure.
Ah.
1997 wurde DOS programmiert.
Ja.
Ist die Pinguinburg.
Wollt einer haben?
Ich habe 300 Stück verkauft an meiner Schule.
Ah, nicht schlecht.
Ja.
An meiner Schule?
An meiner eigenen Schule.
Du hast eins gewonnen und 300 verkauft?
Ich habe ein eigenes Adventure, was?
Du hast eins gewonnen und 300.
Ein eigenes Adventure habe ich da in der Schule verkauft. Und das fanden die dann irgendwie so cool, ich habe dann bei Bits and Fun einen Stand bekommen. Und
das dann kann man das vielleicht mal als Freeware release?
Das habe ich dir ja schon mal angeboten, hast du gemeint, nee, das wäre irgendwie total peinlich, wenn wir da rumposen mit Das ist ganz schlecht, das hat auch Bugs und so weiter.
Auf dem 64 habe ich auch mal Adventure gemacht, ne?
Ja.
Carsten hat auch mal Adventures
gemacht. Ja, genau.
Ja. Carsten, was hast du für Adventures gemacht?
Ich glaube, das hieß irgendwie Professor Spürnhase oder sowas, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ja. Aber das muss auch schon mindestens 20 Jahre her sein.
Freeware?
Aber ich habe natürlich auf dem 64er viele gute Spiele gespielt, wie zum Beispiel Geisterschloss oder Robotman oder Dallas Quest, ja? Müsste mal gucken, ob er das irgendwo findet, ob es noch irgendwo zum Laufen kriegt.
Ich glaube, das
Geisterschloss. Ich glaube, es hieß Geisterschloss. Aha. Sensationell gutes Spiel.
Zauberschloss.
Zauberschloss hieß es.
Ja, das läuft ja noch. Gibt es ein Remake auf dem PC?
Ja.
Jo.
Wir können vielleicht noch weiterreden. Ich habe jetzt einen Vorschlag noch. Wir spielen ein C64-Lied als Abspann.
Das wäre spontan.
Ja, das ich werde ein C64-Lied als Abspann spielen. Das ist ein Liebeslied an den C64.
Was du alles möglichst machst.
Gell? Unglaublich. Will ich noch zusammenschneiden heute. Gut. Man dankt. Ja. Und bis morgen zum nächsten Podcast.
Bis morgen zum
nächsten Podcast. Ich bin pitchnass bis auf
die Augen. Ja, gar nicht. Zeit, dass du die Fenster wieder aufmachst.
Ja. Und schlaf gut. Nacht.
Aus und sofort speichern.
Das war der Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom 2009. Als Redaktion vor Ort sind für euch Ingmar Böcke, Benjamin Braun, Sebastian Grünwald, Jan Schneider, Michael Stein und Giancarlo Wenske. Der Abschlusssong, The Game Boy Band Song von der Gruppe Press Play on Tape, veröffentlicht als kostenloser Download von RemixQ.org, The Definite Guide to C64 Remakes. Weitere Informationen natürlich wie immer auch auf www.adventuretreff.de.
Podcast-Hörer, ich wünsche euch viel Spaß mit 15 Days und noch eine gute Zeit. Geht am besten rein, aus der Sonne raus, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht und geht früh schlafen.
Das war fast wie Jan Theisen. Wir haben nur noch nicht gehört, wer das überhaupt gesagt hat. Wer hat das gesagt?
Diese Nachricht wurde Ihnen präsentiert von Martin Ganteföhr, Creative Director bei House of Tales Entertainment GmbH.